ist die Zeit der schnellen Runden. Wir drehen heute nochmal eine Runde im Bestzeit-Podcast mit einem ganz spannenden Blick auf Leistungssport von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, mein Lieber, da guckt man so in die Ergebnislisten und in die Flash-Meldungen und ein Weltrekord nach dem nächsten Weltrekord und in so Bereichen, wo man denkt, hallo? Was ist denn da jetzt los? Ja, erst 5000 Meter in der Halle, okay, das wird nicht so oft gelaufen in der Halle, ja, alles okay, aber 12,44 in der Halle, das ist halt Wahnsinn. Ja, und dann dachtest du irgendwann mal, auch so weit bin ich ja im Halbmarathon mit meiner Bestzeit gar nicht von der Weltklasse entfernt. Das ist jetzt, korrigier mich, das ist über 5 Minuten.
Ralf, ich weiß auch nicht, was gerade los ist.
Weißt du, wie weit die da rennen in der Zeit?
Das ist crazy. Es ist unfassbar, was momentan los ist. Wir haben eine Weltrekordschwemme in der Halle. Jetzt der Halbmarathon-Weltrekord von Barcelona, von Jacob Geblimo am Wochenende. Es ist, weiß ich auch nicht, vielleicht, wir wollen es nicht wieder auf die Schuhe schieben. Die Leute sind einfach fit wahrscheinlich. Ich weiß, also ich sag mal, der 5000 Meter Weltrekord von den Grant Fisher jetzt sich geholt hat über 5000, hast du vollkommen richtig natürlich auch gesagt, ja gut, 5000 Indoor hat jetzt vielleicht nicht die Güteklasse wie 3000, weil es halt eher eine seltener gelaufene Strecke ist. Andererseits, die Leistung ist trotzdem geisteskrank, wirklich Hammer. Dazu vielleicht kurz der Beitrag von Aaron Bienenfeld, der mir auf Instagram da aufgeploppt ist, der sehr suffisant seine neue Bestleistung, übrigens Glückwunsch an dich, Aaron, 13:16 ist der auch gelaufen in der Halle, wirklich krasse Leistung, sehr suffisant aber rübergebracht hat. Der meinte so, sinngemäß, ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen, sinngemäß, wenn du mit 13:16 eine neue persönliche Bestleistung läufst und trotzdem überrundet wirst, weil wir natürlich Indoor nur auf einer 200-Meter-Runde laufen, dann ja, hat das auch ein bisschen was, wie soll ich sagen, hat das was einen sehr schnell erdet, weil eine 13:16, Freunde, ist wirklich krass. Für den Vergleich, falls ihr euch in den Sphären ein bisschen durchrechnen wollt, 13:20 wäre 2:40 auf den Kilometer 5-mal hintereinander. Also das ist crazy. Aber ja, wenn dann halt einer nochmal vorbeirennt, der eine halbe Minute schneller ist, dann ist das trotzdem irgendwie wahrscheinlich auch kurzer Aha-Moment. Und ähnlich ist das, was du gesagt hast, eigentlich noch krasser, wenn ich überlege, dass ich
schön
mal,
ist, wie du sagst, das Aha-Moment, dann denkst du doch auch, ey, sag mal, was geht denn hier jetzt gerade ab?
Bin ich im falschen Film wahrscheinlich. Nee, ja. Es ist, also ich meine, ich habe eine 62 hochstehen. Das ist wahrscheinlich insgesamt von meinen Bestzeiten auch eine der ausbaufähigsten immer gewesen. Der Halbmarathon hat nie so 100% geil geklappt. Trotzdem habe ich damals immer noch gedacht, wo das passiert ist, dachte ich so, ah ja, schon cool, weil unter 63 Minuten ist ja dann auch gleichbedeutend mit unter 3 Minuten im Schnitt auf den Kilometer. Und irgendwie fühlt sich's, dann habe ich mir damals das so vorgedacht, fühlt sich schon cool an zu sagen, oh ja, ich laufe einen Halbmarathon in einem 2,59er Schnitt, aber ist natürlich lächerlich im Vergleich zu 56, 40 um den Dreh. Das ist so unvorstellbar, weil diese Entwicklung, die über Jahre jetzt stattgefunden hat, also das gab ja schon irgendwie, 58 war irgendwie the new normal, dann gab es irgendwann die 57er-Ära und jetzt der erste Halbmarathon unter 57 Minuten. Man verliert so ein bisschen das Gespür für die Geschwindigkeit, muss man ja sagen, weil das sagt man dann halt so hin, so boah, ja, 56. Aber das ist ja im Bereich schon fast meiner 5-Kilometer-Bestzeit, ziemlich genau, glaube ich, die er einfach 4-mal hintereinander gelaufen ist. Und das.
Ja, ich muss dich da korrigieren.
Schneller.
Also, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber 12,57 bist du, glaube ich, nicht gelaufen. Das war aber der dritte 5-Kilometer-Abschnitt war 12,57.
Ich meinte
in diesem Weltrekord.
Im Schnitt.
Ja, ich hab's schon verstanden.
Aber ja, wenn du dann denkst, so, ja, ich bin früher mal 13,31 gelaufen, das wird jetzt hier einfach 4-mal hintereinander gerannt, das ist natürlich. Ganz offen gesprochen ist das ganz weit jeglicher Vorstellungskraft bei mir. Das ist einfach, ich weiß gar nicht, wie das Menschen möglich geht. Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass.
Also diese 56, die sind so ähnlich wie dieser Weltrekord bei den Frauen unter 2:10 im Marathonlauf. Es ist einfach, du sagst das richtig, es ist nicht greifbar, es ist nicht vorstellbar, es ist wirklich out of the world.
Ja. Noch dazu, wie der Rennverlauf ja war. Dem war ja bei Kilometer 3, war ihm 2:45 auf dem Kilometer, war ihm zu langsam. Dann hat er sein eigenes Ding gemacht. Das heißt, er ist 18 Kilometer das Ding alleine von vorne gelaufen. Und ja, die Bedingungen waren sicherlich toll. Und ja, Barcelona bin ich schon oft gelaufen. Ist ein geiler Halbmarathon, eine geile Stadt. kann ich euch nur ans Herz legen, da mal zu starten. Auch ein cooler Zeitpunkt im Jahr, weil da ist schon relativ gutes Wetter und gute Bedingungen. Nichtsdestotrotz, wir reden nicht über 5.000, wir reden nicht über 10.000. Der ist einfach 18 Kilometer das Ding von vorne runtergeprügelt in diesem geisteskranken Tempobereich. Es ist einfach, ja, verrückt.
Ja, ist wirklich crazy. Ja. Aber in Barcelona ist halt auch unsere fantastische Serie, ja, wer bei uns im Podcast war, liefert ab. Ja, Leni Runner hat richtig abgeliefert, ja. Hatten wir ja, glaube ich, mit ihr besprochen, nicht so ausführlich besprochen, weil sie hat das ja gesagt, ja, sie hat wieder Bock, mal Startnummer und hat schon auch, ne, konsequent trainiert. Aber unter 1,20 zu laufen im Halbmarathon, das ist schon ein Wort.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das, ja, sie wollte ja, glaube ich, auch, hat sie ja schon gesagt, den Halbmarathon in Berlin auch nochmal laufen. Offensichtlich aber schon jetzt im, ja, Mitte Februar in einer exzellenten Form. Bin ich mal gespannt. Wir alle wissen, euch, wahrscheinlich bei euch zu Hause ähnlich, wie es bei uns so ist. Die Infektsituation hierzulande ist ja schon noch fordernd. Insofern, man muss ja wirklich gerade momentan drei Kreuze machen, wenn man da die nächsten 6-7 Wochen wirklich unbeschadet durchkommt. Aber ich sag mal, für Leni ein super Ergebnis. Und wer weiß, vielleicht ist im Anfang April in Berlin nochmal eine Ecke mehr drin.
Und wollte sie nicht auch nochmal Marathon laufen? War da nicht auch irgendwas? Ja, das schauen wir uns dann nochmal an.
Ja, das werden wir nochmal, glaube ich,
davon. So im Hintergrund war da, glaube ich, noch was.
Richtig.
Ne? Dass sie, ja, das war ja auch nicht so perfekt und so. Ne? Also irgendwas war da noch, ja.
Richtig.
Und Vera Coutelier, die ja davor bei uns im Podcast war, die ist am Wochenende mit der Staffel von Cologne Athletics 3x800 deutsche Meisterin geworden. Ja, Glückwunsch dazu. Wird ja, ne? War das bei dir auch? Ja, das war auch bei den Jugendmeisterschaften mit ausgetragen, ne?
Das war früher, glaube ich, auch bei Jugendmeisterschaften. Das hat sich bei den Staffelmeisterschaften draußen, hat sich ja sehr, sehr gravierend geändert, dass das jetzt praktisch eigener Wettbewerb ist, sozusagen eigener Wettbewerbstag mit alle Staffeln.
Ja. Und dass sich das rumgesprochen hat, dass wenn man bei uns war und ausführlich mit uns gesprochen hat, dass man danach abliefert, ja, haben wir schon jetzt Meldungen bekommen, ob man nicht mal bei uns sprechen könnte.
Eine Warteliste.
Ja, weil danach würde es dann irgendwie gut laufen. Ja, wir haben das sehr gerne angenommen, ja. Und ihr glaubt es nicht, wir verraten noch nichts, ja, aber wir haben schon fixe Planungen für die nächsten Wochen. Das hat Philipp total irritiert.
Das ist ganz befremdlich. Es fühlt sich ganz komisch an zu wissen, mit welchen Gesprächsgästen wir in den nächsten 2 Wochen im Voraus das Vergnügen haben werden. Das kennen wir nicht. Unser Ding ist eigentlich so, wir starten montags in die Woche und dann denken wir so, Mensch du, was war am Wochenende, was könnten wir eigentlich am Mittwoch machen? Und dann schauen wir mal, wer gerade Zeit hat.
Wollte ich ja sagen, dann fragen wir aber an, kannst du nicht morgen früh zufällig?
Genau. So.
Das ist jetzt diesmal wirklich anders, ja. Und ihr könnt euch gleich auf ein sehr, sehr intensives und sehr cooles Gespräch mit Nele Wessel freuen, weil das hat total Spaß gemacht, aber das war wirklich auch eine ganz andere Betrachtung von vielen Dingen. Also das hat wirklich nochmal eine andere Ebene geöffnet. Also sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite bist du ja auch wieder gelaufen diese Woche. Ach nee, weißt du, wir müssen noch eben Robert Farken huldigen.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir nur über die Weltrekorde gesprochen. Ja. Robert ist 3 deutsche Rekorde gelaufen. Ja, also erstmal ein Meilenrekord. Auch das ist ja eine Strecke, die in der Halle, also zumindest in Europa, seltener gelaufen wird. Ist er deutschen Rekord gelaufen. Und en passant, 2x1500 Meter Rekord, das ist schon eine andere Hausnummer.
Ja.
Weil der war nicht so schlecht. Und der war ihm, glaube ich, wichtig, dass er den haben wollte.
Ja. Also der stand auch schon ein paar Jährchen, muss man sagen. Und da haben sich auch in der Vergangenheit schon durchaus sehr talentierte Jungs die Zähne dran ausgebissen. Ich erinnere mich noch an die Zeit von Homio Tesfaye. Der hat das ja auch, glaube ich, 1-2 Mal so mehr oder weniger direkt so im Blick gehabt und dann muss natürlich da auch vieles passen und da hat halt nicht immer alles gepasst und Dieter Baumann ist ja auch jemand, den man kennen kann, der in der Vergangenheit durchaus den ein oder anderen Erfolg eingefahren hat, dementsprechend war das jetzt nichts, was ganz einfach war und umso beeindruckender, dass, wie gesagt, Robert Farken das sozusagen als Durchgangszeit in den Meilenrennen unterbieten konnte, das lässt auf jeden Fall nochmal darauf schließen, dass der in einer absolut Ausnahmeform ist und alles, was jetzt dann noch im weiteren Verlauf ansteht, ja, am Wochenende deutsche Hallenmeisterschaften und auch dann im Anschluss, wenn es wieder das Nationaltrikot überzustreifen gilt, macht schon Freude auf jeden Fall.
Ja gut, er hat ja einen sehr, finde ich auch immer, ja mutigen Schritt gemacht, ist in die USA gegangen, ja, anderes Trainingsumfeld im On-Running-Club dort in den USA. Es gibt ja einen hier in Europa, aber er ist in die USA gegangen.
Da war aber erst jetzt auch diesen Herbst, oder? Dieser Schritt,
ja, das genau, heißt,
das ist ja jetzt, nicht ist immer selbstverständlich, dass unmittelbar sofort in dieser Kürze der Zeit, und wir haben ja jetzt nicht die Zeit bis zum Sommer gehabt, sondern nur bis, also nur bis zur Indoor-Saison, das sind ja dann, reden wir von ein paar Monaten, also erstaunlich gut und freut uns natürlich für ihn, dass das so schnell ja fruchtet offensichtlich.
Ja. Und da steht ja noch eine Marke von Dieter Baumann, ja, der ist übrigens am Sonntag vor einer Woche 60 geworden, ja, auch in dieser Runde hier und ne, nochmal in aller Form, Dieter, ja, bleib wie du bist, herzlichen Glückwunsch, ja.
Grüße in die schwäbische Heimat.
Wir haben persönlich gesprochen, aber das spielt ja hier keine Rolle. Der 3000 Meter Rekord in der Halle, den hält Dieter noch und daran haben sich mindestens genauso viele schon die Zähne dran abgebissen.
Ist der 7,33 oder sowas?
Nee, der ist 7,37, wenn ich das richtig weiß. Okay. Ja. Das ist auch nicht ganz so langsam. Aber heute Abend, also ne, wenn ihr heute Freitag das Ding hier downgeloadet habt, ja, heute Abend 3000 Meter bei den deutschen Meisterschaften live auf sportshow.de oder in der Mediathek, könnt ihr euch anschauen. Robert Faken hat für die 3000 Meter gemeldet. Max Torwitt hat gemeldet, Florian Brem hat gemeldet, also da geht ein bisschen was.
Okay.
Ich bin sehr gespannt. Ja. Und wie ich die Halsdüsen kenne, laufen die jetzt nicht auf 8.00. Das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen.
Ich glaub's auch nicht, nein.
Sag mal, du bist auch wieder ein bisschen joggen gewesen. Ja, selbst wenn es nicht so schön war in Regensburg. Also in Köln ist ja permanent Sonne, es ist schon wieder so sonnig, es war nur ein Tag nebelig. Da kam ein Bayer hier vorbei und ein schwäbischer Bayer hier vorbei und es hat alles grau gemacht.
Es ist wirklich unglaublich. Also, das ist ein bisschen der Running Gag.
Strahlender blauer Himmel vor mir.
Ja, also wirklich, was ich hier und wir ja alle hier von Ralf immer für Geschichten hören. Ja,
das ist so.
Wie unfassbar schön das Wetter ist.
Kannst ja belegen.
Dann bin ich einen Tag da, einen Tag. Und noch dazu muss man sagen, war es an dem Tag in München besonders schlecht, weil wir sind eine Stunde später erst losgekommen, weil ganz überraschend war plötzlich Schneefall am Morgen und es war aber kein Enteisungsfahrzeug da. Das heißt, wir saßen an dem Flieger und der Pilot hat dann uns auch schon leid getan, weil der mehrfach so sagen musste, ja, ich würde auch jetzt gern langsam mal losfliegen, aber irgendwie kommt hier niemand so. Ja. Und deswegen bin ich ja mit hoffnungsvollem Blick Richtung Köln geflogen und komme in Köln an. Und dann war es da, es hat nicht geschneit, aber von Sonne war weit und breit nichts zu sehen. Ralf, diese Woche, neue Chance für Köln. Ich werde Mittwoch und Donnerstag in Köln sein. Und also du hast heute jetzt, wir nehmen das, Leute, heute ist Dienstag, heute nehmen wir das auf, die kommt am Freitag natürlich raus. Morgen bin ich dort. Ralf hat heute gesagt, das Wetter ist sensationell. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie also es morgen aussehen wird.
Die Vorhersage ist hervorragend.
Okay,
okay. Ja. Wenn es nicht so sein sollte,
dann liegt es wirklich an mir.
Ist, hallo, Kausalität, ja, nicht Korrelation, Kausalität. Ja. So sieht das nämlich aus. Ne?
Nö, und ansonsten laufen bei Schnee, also jetzt, wie gesagt, mich stört das heute ja nicht mehr so sehr, wenn es jetzt nicht mit leistungssportlichem, wie soll ich sagen, mit Leistungssport verbunden ist. Man trifft, also gut, es war auch ein bisschen, es war schon kühl, war unter dem Gefrierpunkt, man trifft halt niemanden mehr unterwegs im Wald oder so.
Ja, aber also Schnee ist ja eigentlich schön zu laufen. Also
vor allem, der war ja frisch über Nacht, ist runter, war jetzt gar nicht rutschig so, aber nee, das war echt eine ganz schöne Runde, muss ich sagen. Man kommt hier und da vielleicht nicht ganz so flotten Fußes voran, wenn es dann doch, also ja, natürlich hast du Trailschuhe an und so, aber trotzdem, je nach Schneetiefe oder Rutschigkeit, ist er dann schon relativ schnell auch hier wieder weggetaut. Hat man jetzt dann da vielleicht ein bisschen Traktionsprobleme, aber das ist ja bei mir alles nicht mehr so entscheidend. Das war eine schöne Runde auf jeden Fall. Ich habe mich nur über meinen Gesamtschnitt, ja, ich laufe immer noch mit Uhr und am Ende guckt man da mal drauf und ansonsten gucke ich heute nicht mehr oft drauf und du läufst irgendwie so los und guckst mal nach ein, zwei Kilometern auf die Uhr und denkst so, ach ja, doch, so also knapp über 4 Minuten irgendwie, weiß nicht, 4,6, 4,7, 4,8 so in der Range war das. Passt ja eigentlich, ganz entspannt. Mir war aber klar, die zweite Hälfte beinhaltet für den Rückweg, dass da mal über 4 Kilometer etwa ein paar Höhenmeter mit dabei sein müssen, weil ich über die Marienhöhe drüber laufen muss sozusagen. Das heißt, du musst halt erstmal da hochkommen. Und die Runde bin ich schon sehr lange so nicht mehr gelaufen. Und da dachte ich mir zwischendurch schon mal, ja, holy shit, wie lange geht das denn noch hier weiter eigentlich? Und dann hatte ich zu Hause halt in Anführungszeichen nur, weiß ich nicht, 4,28 oder irgendwas. Also ist ja auch wurscht, aber dachte ich mir so, hä, dann war die zweite Hälfte 5er Schnitt oder was? Was ist denn da los gewesen? Aber dann habe ich halt auch festgestellt, in diesen 4 Kilometern des Rückwegs, die letzten 2 waren wieder flach, waren halt dann auch irgendwie 170 Höhenmeter oder sowas. Und dementsprechend, ja, war ich da.
Da,
ich dann
also halt, da an der Stelle merkt man dann die Unterschiede dann richtig auf der Uhr. Ne?
Ja, ja, genau. Da bist du halt wirklich in 5 Minuten da hochgelaufen. Genau.
Ja, sehr fein. Ne? Also ich sage ja dann immer bei solchen Straßenverhältnissen, Helm aufsetzen. Ne? Ist das eine tolle Überleitung? Das ist eine fantastische Überleitung.
Besser geht's nicht, glaube ich. Vor allem haben wir jetzt einen perfekten Anlass, jetzt sich schon mal intensiv mit einem neuen Radhelm auseinanderzusetzen. Nicht nur aufgrund von vielleicht schwierigen Witterungsverhältnissen, sondern ja auch, weil, Ralf, du, naja, ist noch ein bisschen hin, aber bald ist jetzt, ja, es ist trotzdem so die Zeit, wo langsam auch die Triathlon-Camps wieder losgehen.
Also Triathlon-Camps losgehen, aber logischerweise muss man ja vorher schon ein bisschen fahren. Und ich fahre jetzt ja nicht nur drinnen. Ich bin natürlich jetzt auch, weil es ja permanent sonnig ist hier, mit guter Kleidung auch draußen gefahren, ist ja klar. Ja, aber es ist schon, also sowieso immer Helm aufsetzen. Ja, immer bitte, bitte, bitte Helm aufsetzen, weil ihr habt nur einen Kopf. Aber mit ein bisschen Laub hier, ein bisschen nass noch da, vielleicht mal so ein ganz klein bisschen angefrostelt, ne, dann geht es relativ schnell mit dem Rad, ne? Dass der Sittfaktor zu hoch wird. Ja.
Und
deshalb, ne, kann man hat man besser einen guten Helm auf. Nicht nur einen Helm, richtig, sondern einen guten Helm. Ja. Und wir haben ja mit unserem Partner nicht nur einen guten Helm für euch parat, sondern auch noch einen mit einer smarten Kennung drauf. Ja. Es ist nicht so auffällig, aber es sieht cool aus.
Ja, absolut. Nämlich Cat Ahead. Und die das ist eine Fahrradhelmmarke, die noch eine Produktion in Deutschland hat. Genauer gesagt bei Stuttgart. Und mit denen haben wir uns im letzten Jahr mal zusammengesetzt und gesagt, hey, finden wir cool. Wir testen gerne mal im Vorfeld ein paar Modelle. Das uns am meisten zusagt, da fänden wir es natürlich toll, wenn wir eine sozusagen Bestzeit-Edition machen können. Und da haben wir uns dann auch ein bisschen designtechnisch zusammengesetzt. Es ist ein matt schwarzer Helm mit einem schwarzen Aufdruck. Wir wollten es jetzt auch nicht zu plakativ machen, mit einem schwarzen Bestzeitaufdruck. Wir finden, es ist sehr cool, sehr gelungen, ein bisschen dezenter geworden. Und das ist der Reach DT1, so heißt das Modell. Und bringt eigentlich alles mit, was ein moderner Helm alles haben muss an Sicherheit. Stil natürlich auch, finden wir zumindest. Und auch die neueste MIPS-Technologie. Das war mir vorher gar nicht bekannt, was das ist, weil ich halt nicht so aus dem Radsport komme. Jetzt habe ich das Rad und warte, dass es hier vielleicht nicht unter Null temperaturmäßig die hat, 0 Grad hat. MIPS-Technologie, helf uns mal kurz, Ralf, für diejenigen, die vielleicht noch nicht so drin sind wie ich.
Ja, das ist halt ein Sicherheitssystem für den Helm, State of the Art, ja, also sollte ein Helm haben heutzutage, ja, das ist halt einfach ein zusätzliches Feature, um euren Kopf zu schützen, vor allen Dingen bei seitlichen Geschichten, bei Drehgeschichten und sowas. Am besten vermeiden wir, dass wir überhaupt in so eine Situation kommen, aber wenn man denn trotzdem ja stürzt, dann will man die bestmögliche Technologie auf dem Kopf haben und das bestmögliche Material drauf haben und damit sind wir wirklich sehr gut unterwegs.
Genau, und über unseren Link, den ihr in den Shownotes findet natürlich, aber ich lese ihn auch nochmal vor, cataheadhead.de/bestzeit, cataheadhead.de/bestzeit, da bekommt ihr 10% Rabatt, nicht nur auf unseren Cat Bestzeithelm sozusagen, sondern auf das gesamte Sortiment. Also wenn ihr sagt, ihr wollt einen vielleicht weniger sportlichen Helm für euren Weg in die Arbeit auf dem Rad oder für eure Kinder, die haben nämlich auch ganz hervorragende Kinderhelme, auch dafür bekommt ihr 10% Rabatt mit unserem Link, den ihr in den Shownotes findet.
Genau, und bevor wir jetzt uns mit der Nele unterhalten, ja, noch unser kleiner privater, na, privat, ne, also privater Podcast, Bestzeit-Podcast-Hinweis. Wir wollen mit euch laufen gehen. Hatten wir schon erwähnt? Haben wir schon erwähnt, aber wir wollen es euch nochmal ins Herz legen. Im Juni, da sprechen wir hoffentlich nicht mehr über Schnee und über Eis und über Nebel bitte auch nicht, ja, sondern über bestes Wetter im Allgäu. Ja. Wir wollen mit euch ein Laufcamp machen im Allgäu. Und dafür findet ihr auch alle Informationen in dem Link, den wir in die Shownotes reinpacken. Ja, aber wir haben ein schönes kleines Programm für euch geschustert. Da ist eine Menge dabei. Ja, nicht nur irgendwie in der Gegend rumlaufen, sondern eine kleine Herausforderung am Berg, eine kleine Fun-Session in einem Stadion. Also da sind ein paar Sachen dabei, da könnt ihr euch sehr drauf freuen.
Genau, wir möchten auch hier nochmal explizit dazu sagen, weil wir das scheinbar nicht klar genug gemacht haben, letztes Jahr vor unserem ersten Laufcamp, damals ja in Frankfurt, und dann hatten wir natürlich uns in den Gesprächen mit unseren Teilnehmern, da wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass viele am Anfang so ein bisschen gezögert haben, weil sie sich dachten, das ist so ein leistungssportliches Trainingslager. Das ist es nicht. Also es ist ein, ich sag mal, ein verlängertes Wochenende Sporttreiben mit Freunden, so will ich es ungefähr ausdrücken. Wir haben auch schon ein, zwei Anmeldungen von bekannten Namen, die wir schon vom letzten Jahr kennen. Das freut uns natürlich riesig. Und genau, es ist im Prinzip, wir versuchen das natürlich, weil wir ja nicht alleine, also es ist ja Ralf dabei, ich bin dabei, Felix ist dabei. Wir werden da sicherlich allen Leistungsleveln gerecht werden. Es gibt keinen zu langsam für uns. Ja? Also wir werden das so einrichten, dass alle da auf ihre Kosten kommen und eine coole Mischung ist, auch an sportlichen Inhalten. Klar, im Allgäu bietet es sich auch an, ein bisschen hügeliger mal zu laufen. Dort gibt es trotzdem auch ein Stadion. Wir werden versuchen, auch andere Trainingsinhalte einzubauen, unabhängig vom Laufen, und natürlich genügend auch ja, Zeit und Raum haben für ganz viele tolle Gespräche und Austausch. Also würde uns freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Und den Link, genau, den gibt es in den Shownotes. Ich sage das aber auch noch einmal hier. Das ist protrainingtours.de/bestzeit. protrainingtours.de/bestzeit. Und sonst findet ihr alle Infos zum Buchungsprozedere auch in den Shownotes.
Genau, und dann kommen wir zu unserem Gast. Ja, wir haben es schon gesagt, eine Läuferin, die vielleicht noch nicht so im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht, aber die eine fantastische Saison hinter sich gebracht hat. Zum ersten Mal bei Europameisterschaften, dort im Finale gestanden, zum ersten Mal bei Olympischen Spielen, dort wirklich eine gute Performance abgeliefert, ungefähr alle Bestzeiten aufgestellt, die sie so vorzuweisen hat, eigentlich auf 1500 Meter zu Hause, aber kommt eigentlich ganz woanders her. Und plant jetzt auch einen spannenden Doppelstart an diesem Wochenende bei den Deutschen Hallenmeisterschaften. Nele Wessel, vor allen Dingen könnt ihr euch darauf freuen, dass wir mal ganz anders auf Leistungssport und die Facetten und die Herausforderungen und die Dimensionen, die das hat für einen jungen Menschen, werfen. Und das ist so spannend, dass es ein bisschen länger geworden ist mit Nele Wessel. Könnt ihr euch darauf freuen.
So, und da ist sie auch schon, unser Gast in der heutigen Folge, Nele Wessel. Nele, herzlich willkommen an einem, ich sag mal, heute entspannteren Vormittag für uns. Also entspannt, weil wir in letzter Woche sehr früh aufgenommen haben. Für dich vielleicht nicht so entspannt. Ich könnte mir vorstellen, bei dir um 10 hast du vielleicht auch schon trainiert. Wie geht's dir?
Ja, hi erstmal und vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, genau, es ist jetzt kurz nach 10 und ich war tatsächlich heute schon fleißig. Ich bin nicht ganz so früh aufgestanden wie gestern, aber doch 7:45. Das ist dann doch manchmal schon auch früh. Und ja, ich war jetzt schon ein bisschen auf dem Crosstrainer, ein bisschen semispezifisch trainieren und habe gerade noch schnell was gefrühstückt. Und jetzt bin ich hier.
Oh mein Gott, das klingt schon wahnsinnig aktiv. Ja, da habe ich so ein gleich schlechtes Gewissen. 7:45, helft mir, da ist es noch dunkel.
Nee. Geht so, kommt drauf an. Nee. Wo du in Deutschland lebst, okay.
Ja, also ich glaube, mittlerweile sind wir schon wieder im Februar, da wird's oder ist es schon wieder hell um die Uhrzeit. Aber ich glaube, vor einem Monat war es noch dunkel, okay. Ja.
Weil du eben sagtest, gestern wärst du noch früher aufgestanden. Was stand an gestern?
Da hatte ich einen Termin beim Chiropraktiker um 9 und der Chiropraktiker war 50 Kilometer weg und da musste ich dann doch schon noch ein bisschen früher aufstehen, damit ich auch rechtzeitig da bin, genau.
Das hört sich für mich aber so nach einer typischen Wettkampfwoche wie bei mir vor vielen Jahren an, weil da war das auch so, also du darfst natürlich gerne gleich noch detaillierter erzählen, das ist ja total spannend für unsere Zuhörer, wie so eine Wettkampfwoche, am Wochenende sind ja deutsche Hallenmeisterschaften, wie das so aussieht, natürlich wahrscheinlich ein bisschen weniger als sonst, aber viel Feintuning, also man macht ja nicht nichts, du willst ja auch nicht so komplett runterfallen, und bei mir war es auch so, ich war ein großer Fan, in der Wettkampfwoche vorher noch zum Chiropraktiker oder zum Osteopathen zu gehen, weil einfach so für die Feelgood-Atmosphäre, sage ich jetzt mal, ist bei dir wahrscheinlich auch so, oder?
Ja, absolut. Also bei mir ist es oft so, dass dann irgendwie doch noch mal was zwickt oder das Becken ein bisschen schief steht und ich gehe dann einfach ganz gerne hin und der schaut noch mal drüber, stellt mich gerade und man hat dann einfach auch noch mal so ein bisschen besseres Gefühl, sage ich mal, dann irgendwie in die letzten Einheiten zu gehen und dann auch im Endeffekt dann ins Wettkampfwochenende, ja.
Wenn man sich die Meldelisten genau anschaut, dann sind da ein paar Überraschungen drin. Das wird ja ganz gerne gemacht, dass bei Hallenmeisterschaften mal
Wild
was
gemeldet wird.
ausprobiert wird, ja,
Ja.
wild gemeldet wird, mal was ausprobiert wird, mal andere Strecken gewählt werden, ja. Und dann bin ich so durchgegangen und habe gedacht, ach schau mal, die Nele läuft 3000.
Ja.
Und dann aber auch noch 1500, ja. Ist das jetzt, um die anderen nervös zu machen oder läufst du wirklich beides?
Ja, also da gibt es tatsächlich sogar noch mal eine andere Änderung. Also erstmal, genau, ich habe vor, am Freitag die 3000 in Angriff zu nehmen. Das war eigentlich auch schon relativ lang mein Plan, einfach mal in der Halle noch mal was anderes zu machen. Und draußen wird ja dann quasi als nächst längere Strecke ohne die Hindernisse nur die 5000 angeboten. Und da bietet sich das dann in der Halle immer noch mal an, auch ja, die 3000 zu laufen. Und genau, dann haben wir erstmal gesagt, weil 1500 natürlich meine Paradestrecke ist, wir laufen die 1500. Ja, aber dann hat sich irgendwie die letzten 2 Wochen doch noch mal das ein oder andere geändert und ja, wir sind jetzt doch darauf dann umgestiegen, dass ich sogar 800 laufe und gar keine 1500 und mit der 1500 in der Hallensaison jetzt auch schon abgeschlossen habe, ja. Genau.
Siehst du, das, also mal für euch, ne? Das sind so die Spielchen, die dann gemacht werden. Also man hat ja eine Idee, ne? Was man erstens in der Hallensaison machen will. Hallensaison ist immer so eine Nummer, helft mir, wenn ich was Falsches sage oder korrigiert mich oder sagt, ich habe gar keine Ahnung. Aber es ist schon nicht ganz so der volle Fokus wie die Draußensaison. Das heißt, wenn jetzt nicht alles hundertprozentig wäre, würde der Schritt zu sagen, nee, ich laufe gar nicht, auch nicht so groß sein. Also das macht man dann schon mal und sagt, okay, dann laufe ich halt jetzt nicht mehr die DM. Oder man probiert halt Sachen aus.
Genau.
So wie du es gerade gesagt hast, ist das jetzt orientiert an deiner Form oder an den anderen Meldestrategien und Taktiken?
Weder noch, würde ich sagen. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen
Okay.
einfach was damit zu tun. Das letzte Jahr war sehr lang, sehr herausfordernd, vor allem auch mental. Wenn man jetzt so im Nachhinein da drauf guckt, was da so zu Buche steht, sage ich mal, dann würde man denken, oh ja, super, sie hat alles geschafft, was sie wollte. Aber es war dann irgendwie doch nicht so einfach, wie es immer nach außen scheint. Und da waren irgendwie doch immer mal kleinere Hürden, mentale Hürden. Und es war einfach sehr kräftezehrend. Und das habe ich vor allem jetzt erst gemerkt, so November, Dezember, Januar auch. Und da habe ich dann mich mit meinem Trainer Georg Schmidt hingesetzt und wir haben einfach gesagt, mir ist es einfach wichtig, jetzt in der Hallensaison Freude zu haben, Spaß zu haben bei dem, was ich mache und nicht wieder der Norm und der Zeit hinterher zu rennen. Das kann man dann wieder draußen machen. Und ja, meine Vorbereitung lief auch nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Da waren dann auch kleinere Hürden drin, Lehrgänge. Ich musste mal ein bisschen in meinem Studium was aufholen, was ich im vergangenen Jahr durch die Olympischen Spiele und sowas dann verpasst habe. Dann bin ich leider auch dreimal sogar krank gewesen und genau, deswegen haben wir einfach gesagt, Spaß haben und das machen, worauf man Bock hat und vielleicht nicht den Fokus jetzt die ganze Zeit nur auf die 1500 legen. Ja.
Das klingt, finde ich, erstmal nach einem sehr smarten Ansatz, ehrlich gesagt, weil für dich war es ja auch ein Olympiajahr, erste Olympische Spiele. Das macht ja was. Also ist ja für alle, glaube ich, so ein ganz großes, vielleicht das größte Ziel, was man erreichen kann. Und
Genau.
ich fand bei mir damals schon auch, dass dieser Prozess der Verarbeitung, was hast du denn jetzt geschafft? Und das ist so nachgelagert. Das ist nicht so, du fliegst es zurück irgendwie, oder in dem Fall Paris wahrscheinlich mit dem Zug, aber bei mir war das noch nicht mal. Ich habe sogar 2, 3 Wochen Urlaub damals noch in Brasilien gemacht und selbst da war es ja dann eher so Oktober, November, wo das alles mal so sackt, wo du dann merkst, was willst du jetzt eigentlich noch machen, wie soll es jetzt weitergehen? Und da bist du ja aber eigentlich dann schon wieder mitten in deiner Vorbereitung ja sozusagen für entweder Cross oder bei dir dann eben Halle. Und das, ja, kann ich mich sehr gut in das reinversetzen. Gleichzeitig, weil du vorhin Ralf gesagt hattest, wie ist so die Priorisierung? Also bei mir war ja gut der Fokus immer ein bisschen noch mehr oder noch früher auf Langstrecke. Da war jetzt Halle wirklich nur Funrennen. Also ohne, dass wir in der Halle trainieren, hast du manchmal 2, 3 Hallenrennen gemacht, eigentlich als Tempotraining. Wenn man natürlich die Fähigkeiten hat wie du, da auch gut abzuschneiden, ist es vielleicht noch mal anders und vielleicht auch schwieriger, dann trotzdem die smarten Entscheidungen zu treffen, zu sagen, oder auch diesen Schritt zurück zu sagen, ja, komm, mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Aber am Ende ist es ja immer so, ich kenne ganz wenige Athletinnen und Athleten von früher. Es gab schon ein paar so, ich sag mal in Anführungszeichen, Hallenspezialisten, also die wirklich ihren kompletten Fokus auf die Halle gelegt haben und da auch immer extrem erfolgreich waren. Was ja auch, also fair enough, kann man machen, ja, ist ja jedem freigestellt, wie er da seine Schwerpunkte setzt. Am Ende des Tages, ich kenne jetzt keinen mehr, der im, lass es April oder Mai sein, der noch weiß, was in der Halle war, gefühlt. Also interessiert auch kein Schwein mehr, ehrlich gesagt. Außer die Person individuell. Natürlich, wenn du sagst, okay, mein Traum ist es halt, bei einer Hallen-WM zu sein oder ich möchte deutscher Meister oder sowas werden. Ja, ist cool, keine Frage. Ich will jetzt auch gar nicht einen deutschen Meistertitel runterreden. Aber am Ende des Tages in der breiten Öffentlichkeit interessiert das ehrlich gesagt keinen mehr. Also ich glaube, deswegen ist es, wie du das sagst, zu gucken, ich nehme das so jetzt vielleicht als Formüberprüfung oder wie auch immer, zu gucken, wo stehen wir jetzt gerade wenn es nicht alles optimal gelaufen ist, als Sprungbrett Richtung Sommer, ehrlich gesagt, ziemlich schlau. Weil du Georg Schmidt erwähnt hast,
das aber ist natürlich... Warte noch mal kurz.
Ja?
Ich glaube, das seht ihr schon aus der Läuferbrille.
Ja, also
das ist.
Also meinst du Journalisten? Achso, ich dachte, andere Athleten, also andere Disziplinenbereiche.
Ja. Also okay. Ich habe zum Beispiel jetzt mit mehreren Leuten völlig überraschend schon gesprochen, weil wir übertragen das komplett, also ab heute ist ja Freitag für euch, die ihr es hört zu Hause, ja, heute Abend 3000 Meter, ja, mit Nele, mit allen, ja, plus Kugelstoßen heute Abend und den Rest der Meisterschaft übertragen wir auch. Es gibt schon auch sehr erfahrene und sehr erfolgreiche Athletinnen und Athleten, die sagen, ich war noch nie bei Hallenweltmeisterschaften. Und in diesem Jahr bietet sich das ein bisschen an, weil die Weltmeisterschaften, also das große Ereignis draußen, erst sehr spät sind. Die sind erst im September. Das heißt, du hast im Prinzip
mehr Zeit.
Einen sehr langen Frühjahr, einen sehr langen Sommer. Kannst noch ausreichend Break machen, weil die Weltmeisterschaften sind halt erst im Mitte März oder Ende März sogar erst, am 21., 22. März. Das kannst du schon machen. Aus Läuferperspektive ist immer ein bisschen anders. Ja, weil ihr wollt dann ja Ewigkeiten in Trainingslagern sein und wollt euch es schön gehen lassen in Südafrika oder Kenia oder sonst wo. Ja, so seid ihr ja. Ne? Da denken Sprinter, da denken Werferinnen und Hochspringerinnen oder Weitspringerinnen anders.
Ja, also ich glaube, dass ich tatsächlich auch von meinem Naturell eine Person bin, die auch genau so denkt. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht mit Hallen-EM und Hallen-WM am Anfang geplant. Das war unser großes Ziel eigentlich auch für die Halle, vor allem nachdem ich jetzt im letzten Jahr auch das erste Mal quasi die Wettkampfluft von internationalen Meisterschaften schnuppern durfte. Aber ich habe dann auch irgendwann halt gemerkt, weil es einfach nicht so glatt lief alles, dass da draußen auch ein großes Event kommt sozusagen, wo ich auch wieder sehr fit und präsent sein möchte. Und dann jetzt auch die Hallenwettkämpfe haben sich einfach nicht so dargestellt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin dann auch nochmal krank geworden, leider. Und ja, da sind mir auch so ein bisschen einfach dann die Rennflöten gegangen, wo ich halt einfach dann auch ja die Chance hatte, eine Norm zu laufen. Und klar sind jetzt auch über 1500 viele Gute gemeldet mit Lea Meyer und Maite Kohlberg und so. Aber es ist dann doch nochmal was anderes, bei Meisterschaften auch sehr schnell zu laufen und dann dort auf dem letzten Drücker noch diese Norm zu machen. Und vor dieser Situation stand ich im vergangenen Jahr bei den deutschen Meisterschaften, wo ich unbedingt schnell laufen wollte, weil ich wusste, ich brauche noch ein paar Punkte. Ich bin gerade nicht im Ranking drin für die Olympischen Spiele und diesen mentalen Druck wollte ich mir einfach in der Hallensaison jetzt nicht schon wieder aufsetzen. Das kommt dann wieder draußen auf mich zu und genau, ja.
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, dass diese mentale Verarbeitung von so einer actionreichen Saison ja dann einfach auch wirklich noch monatelang weiterwirkt. Ja, ich glaube, dass das vielen Menschen, die von außen auf euer Treiben schauen, ja, und ich glaube auch ganz vielen, die uns jetzt zuhören, nicht so klar ist, wie viel Kopfbefassung das ist. Was ist eigentlich mein Ziel?
Absolut.
Ja, was wollte ich eigentlich? Ja, was habe ich denn jetzt erreicht? Was ist da eigentlich passiert mit mir? Wie hat das mich verändert, mein Leben verändert? Ja, wie hat es dich verändert?
Ich glaube, in dem Moment in der Saison habe ich es auch gar nicht so richtig mitbekommen selber. Da war es halt einfach so dieses, ich meine, ich war bei der Europameisterschaft dabei und bei den Olympischen Spielen. Und ich habe mich beide Male eigentlich nicht aus eigener Hand sozusagen qualifizieren können, sondern es war immer so eine Zitterpartie. Und ich bin dann eher über die Nachrutschplätze reingerutscht sozusagen und war dann eher so die Glückliche, was natürlich trotzdem meine Leistung nicht schmälern soll. Ich habe mich trotzdem entwickelt, aber es ist halt trotzdem nicht so dieses, okay, ich laufe eine Norm, hake die ab und bin in Gedanken eigentlich quasi dabei, in Anführungszeichen, und kann mich jetzt schon auf die Vorbereitung konzentrieren, sondern es war halt immer so dieses, bin ich überhaupt dabei? Wie planen wir, wenn ich nicht dabei bin? Was macht man, wenn man dabei ist? Und es war nie so dieses, ja, es war immer nur so ein halbes Ganzes, sage ich mal. Und das hat irgendwie doch sehr an meinen Nerven, dann vor allem im Nachhinein halt gezogen. Und dann war es auch nicht so dieses, okay, die Saison ist vorbei, und ich schalte mal richtig ab, sondern dann kamen schon wieder andere Verpflichtungen auf mich zu mit Lehrgängen in meinem Studium, die ich halt langsam mal wahrnehmen musste, wo ich gar nicht so richtig abschalten konnte. Und dann ging es schon wieder in die Vorbereitung und dann standen plötzlich schon wieder die Wettkämpfe vor der Tür. Und dann ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, das geht hier irgendwie doch ganz schön schnell alles. Genau. Ja, und deswegen haben wir dann so entschieden.
Das also ich würde gerne, ja, Philipp, bitte.
Ja, das ist aber ein wichtiger Punkt, den Nele anspricht. Zum einen, selbst innerhalb der Szene, gut, da kann es vielleicht sein, abhängig davon, in was für einer Trainingsgruppe bist du, gibt es da vielleicht schon ältere, erfahrenere Athletinnen und Athleten. Selbst in der Szene selber ist das nicht ein großes Thema, weil es halt nicht so viele Menschen sich dazu äußern auch. Deswegen finde ich es total cool, dass Nele das hier ganz offen mal anspricht, was das mit einem macht. Es mag sein, dass eine ähnliche Situation auch in einer Nicht-Olympiasaison auftreten kann. Das muss ja nicht an Olympia festhängen, aber da vor allem in Verbindung, so war das ja damals auch. Also ich glaube, das war die erste, 2012 war, glaube ich, das erste Mal, dass diese Doppelung stattfand. Oder Helsinki, London, dann in Rio war es Amsterdam, EM und, ja, genau. Und Rio. Ja. Und bei mir war es ja auch Amsterdam und dann, also da war es Halbmarathon ja dann und dann Rio Marathon. Das ist so, irgendwie, du gehst ja nicht zu einer EM und bist da, sagst du, ist mir alles scheißegal, das ist so ein Zwischenschritt. Also du kommst ja nicht als Athlet mit dieser Einstellung daran, sondern das ist natürlich dir auch wichtig. Das heißt, gleichzeitig ist es ja aber dann auch schon in dem Aufbauzyklus zu deinem eigentlichen, vielleicht ja sogar, who knows, Karriere-Highlight. Bei mir war das dann einige Jahre später, als bei Nele, ich war 29, als ich dann damals dort war, weil ja, 2011, drei OPs, war 2012 kein Thema mit Olympischen Spielen mehr. Aber am Ende des Tages ist es halt so, du willst ja trotzdem da performen. Also du willst ja immer, du kannst das schon einordnen, ob ein Aufbauwettkampf ist, aber eine EM fühlt sich jetzt nie wie ein Aufbauwettkampf an, sage ich jetzt mal. Und dann hast du echt gefühlt schon zwei Höhepunkte und du bist eigentlich konstant unter Stress. Noch dazu, den Umstand hatte ich jetzt nicht, das stelle ich mir aber noch viel schwieriger vor, wie Nele das ja auch erzählt hatte, dass du dann irgendwie nicht so richtig fix davor mit planen kannst und dich dann auch mental irgendwie schon darauf einstellen kannst, sondern eher so kurzfristig dich dann immer da auch auch irgendwie hypen musst und so. Das ist schon viel emotionaler Stress und Beanspruchung. Das funktioniert in der Saison wahrscheinlich noch ganz gut, weil dann bist du ja irgendwie, du bist da in deinem Modus dann mit Cortisol und allem und Adrenalin und so, das funktioniert dann schon. Aber wenn du dann halt keine Gelegenheit hast, das so, ja, wie soll ich sagen, so mal sacken zu lassen, zu verarbeiten, auch eben, gutes Beispiel, was du gesagt hast, wenn dann halt eben, das wissen ja auch, dafür finde ich unseren Podcast ja auch so gut, weil wir auch solche Geschichten ja auch mal hier in einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen können. Es gibt Vollprofis auch in der Leichtathletik, aber das ist jetzt nicht der reine Standard. Die meisten Leute haben ja zumindest im ersten Hälfte ihrer Karriere noch andere Verpflichtungen in Studienformen, in Ausbildungsformen etc., sodass du dann, wenn du vielleicht deine eigentliche Saison hinter dir hast, direkt andere Dinge hast, die dich auch sehr beschäftigt halten sozusagen und du nie eine richtige Auszeit eigentlich kriegst und dann wartet schon die nächste Saisonvorbereitung. Deswegen, das ist schon echt schwierig, sich da auch nicht komplett aufzureiben und das ist jetzt ein Stück weiter gegriffen, aber ich kenne auch von früher genügend Kollegen, auch manche, die das dann öffentlich gemacht haben, die da sich daran komplett aufgerieben haben einfach. Und irgendwann dann halt auch gesagt haben, sie schaffen das einfach nicht mehr. Weil du lebst einfach zwei Leben gefühlt, die ja alle ihre Herausforderungen haben. Und das unterschätzen ganz viele Leute von außerhalb, was das bedeutet.
Ja, absolut.
Lässt du dich mental coachen oder mit wem machst du das aus?
Also in der Vergangenheit tatsächlich eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt dann langsam gemerkt, wo das so ein bisschen bei mir angefangen hat zu rattern und so, mit meinem Trainer gesprochen und wir haben jetzt auf jeden Fall beschlossen, dass ich das zukünftig mal angehen möchte. Aber in erster Linie war wirklich mein Trainer meine Ansprechperson und auch so ein bisschen Seelenklempner und ich habe ein super Verhältnis zu meinem Trainer und da bin ich auch, also da bin ich sehr dankbar für. Ich kann eigentlich mit allem zu ihm kommen, auch egal wann, welche Uhrzeit und er ist mir da wirklich eine große Hilfe und dann hat auch eigentlich immer ein gutes Wort und auch genau die Worte parat, die mir dann in dem Moment helfen, mich auch vielleicht ein bisschen beruhigen oder ja, anstimmen, irgendwelche Dinge wieder anzugehen, genau, ja.
Also das ist ja herausragend, wenn man so ein Verhältnis hat. Mhm, ja, man muss natürlich auch sehen, nicht jeder Trainer hat solche Fähigkeiten. Ja. Das ist überhaupt kein Vorwurf, genau. Weil dazu muss man ja auch sicher ein Faible für diese Situationen haben. Auch das Handwerkszeug, weil du sagst, er findet die richtigen Worte, das Handwerkszeug als Trainer selber haben, um auf solche Situationen überhaupt wechseln zu können. Und Georg Schmidt gehört ja zu der, sagen wir mal, jüngeren Generation von Trainer, die sicher auch ein anderes, vielleicht noch komplexeres Blickfeld haben, als das vielleicht in der ein oder anderen Generation vorher war. Will nicht heißen, dass es nicht früher auch oder dass es nicht immer auch ältere und erfahrene Trainerinnen und Trainer gibt, die das auch mitbringen. Ne? Das ist ja gar keine Frage, aber das muss ja auch vom Typ her passen. Ne? Das ist ja auch gar nicht schlimm, wenn man sagt, mit bestimmten Personen kann ich über bestimmte Dinge, die jetzt mein Innerstes betreffen, sprechen oder eher nicht. Genau. Ne? Das muss ja nicht eine Abgrenzung gegenüber jemandem sein, sondern ist ja auch eine Typfrage. Ne? Also wie ist man selber gepolt und hat man so ein sehr klares und offenes Verhältnis in dieser Trainer-Athletinnen-Beziehung? Das ist ja klar. Ne? Genau. Ich würde auch gerne in diese Saison noch mal ein bisschen detaillierter reinschauen, weil so von außen, hast du schon gesagt, ja, das sah so aus, wow, was eine coole Saison für die Nele, ja. Und dann fangen wir mal bei den Hallenmeisterschaften an.
Ja, also weil, vielleicht darf ich kurz da noch einen Hinweis geben, weil ich weiß jetzt nicht, ob alle zu Hause das so parat haben, den Saisonverlauf von der Nele, weil man muss ja vielleicht schon mal kurz auch noch mal einen Blick auf ihre Bestzeiten werfen. Ja. Auf welcher Strecke bist du letztes Jahr keine Bestzeit gelaufen? Also wahrscheinlich nur Strecken, die schon sehr lange nicht mehr gelaufen sind. Ja. Aber
Halbmarathon und Marathon.
Ich wollte sagen, 800 Meter, 1500 Meter, 3000 Meter. Indoor bist du Bestzeit gelaufen, über 1500 Meter. 800 Meter bist du jetzt glaube ich, diesen Januar Bestzeit gelaufen. Ja. Aber selbst Straßenmeile bist du auch Bestzeit gelaufen. Gut, das war wahrscheinlich auch eine Premiere,
schätze ich. Richtig, ja, genau.
Mal. Richtig. So, das habe ich mir jetzt mal zusammengereimt. Das kann man jetzt nicht rauslesen aus der Statistik. Ja. Aber das, also auf den ersten Blick, wenn man sich einfach mal nur das Zahlenwerk anschaut, dann denkt man sich so, ja, wow, ja. Bombensaison, Traumsaison, besser geht ja kaum.
Ja, definitiv. Also von außen betrachtet sieht es halt wirklich für den Laien in Anführungszeichen aus, ja, was will sie denn? Sie hat doch alles geschafft, was sie wollte, aber halt eben doch nicht, beziehungsweise halt nicht mit dieser Leichtigkeit, wovon man dann direkt ausgeht. Es war halt schon viel harte Arbeit dabei und das sieht man halt oft einfach nicht. Auch diese mentalen Herausforderungen und dann vielleicht auch nochmal, das steht halt nicht hinter der persönlichen Bestleistung dahinter oder hinter dem Ergebnis dahinter, okay, war ich davor krank oder, keine Ahnung, war privat irgendwas oder alle diese kleinen Sachen, die halt dann dazukommen, genau.
Und deshalb würde ich gerne nochmal zu den Hallenmeisterschaften letztes Jahr zurückgehen, ja, weil ist dieses Jahr tatsächlich eine etwas andere Situation, weil du bist ja definitiv jetzt erstmal jetzt nicht Favoritin über 3000, kommen wir gleich noch zu, und auch nicht Favoritin über 800. Aber im vergangenen Jahr warst du definitiv die Favoritin über 1500. Ja. Ja, du warst die Jahresschnellste und zwar mit Abstand. Ja, bist in das Rennen reingegangen. Dann hatte sich ja Gesa Krause entschlossen, auch die deutschen Meisterschaften zu machen. Also hat man schon mal eine sehr erfahrene Athletin auch in diesem Finale drin. Dann aber, und das sieht man ja nachher nicht mehr an den Ergebnissen, ja, das ist ja das Verdammte daran, haben ja die Leute, die es gesehen haben, vielleicht noch in Erinnerung, aber vielleicht auch nicht, dass ihr ja da ineinander gerannt seid, ja, und dass dadurch deine Chance, auf dem Podest zu landen, vorbei war. Ja, ja, und das ist nun mal auch Halle. Das ist noch ein bisschen körperlicher, absolut, noch ein bisschen enger alles, ja. Wenn ich richtig in Erinnerung bin, finale Kurve, ja, einmal kurz klack aneinander geraten, du bist in Straucheln geraten, Gesa hat gewonnen, du bist Vierter geworden. Ja. Was macht sowas mit dir? Was macht dann eben so ein Rennen, wo man nachher drauf guckt und denkt, ja, okay, ist nicht deutsche Meisterin geworden, aber war Vierte, war doch gut mit dir dann?
Ja, also in dem Moment hat es sehr viel mit mir gemacht, und es hat auch noch sehr lang an mir gehadert, oder ich habe mit mir gehadert und es hat sehr viel mit mir gemacht, weil, wie du richtig gesagt hast, ich bin das erste Mal in so eine deutsche Meisterschaft gegangen mit der Rolle als Favoritin. Ich hatte das davor noch nie. Die Jahre davor liefen nie gut oder nie richtig gut bei mir. Da gab es immer irgendwas. Ich konnte auch mein volles Potenzial irgendwie noch nie richtig ausschöpfen. Und da hat es halt dann mal geklappt. Und da ist dann irgendwie so ein ganz anderes Licht auf einen gerichtet. Und natürlich wollte ich dann auch zeigen, und wie du auch richtig gesagt hast, ich hatte auch ordentlichen Vorsprung in der Meldeliste, dass das da jetzt nicht umsonst steht. Und hatte dann auch letztes Jahr in der Hallensaison wieder die eine oder andere kleine Ecke drin, bin noch mal mittendrin krank geworden. Und dann hatten wir auch gesagt, okay, Hallen-WM, ja, gehen wir jetzt nicht an. Wir wollen jetzt wirklich diesen ersten deutschen Meistertitel mal sozusagen uns abholen und für die ganze harte Arbeit belohnen. Ja, und dann bei 300 vom Ziel, beziehungsweise so 400 vom Ziel, wurde es dann langsam ein bisschen schneller. Es war sehr taktisch am Anfang, sehr langsam. Und natürlich will sich dann jeder in die richtige Position und Ausgangslage bringen. Und genau, dann gab es da diesen Rempler mit Gesa und ich glaube, innen war noch Verena und jeder verteidigt dann natürlich auch seine Position. Ich bin halt dann gestürzt und das ging alles irgendwie so schnell. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was Sache war in dem Moment. Ich weiß bloß, ich bin schnell aufgestanden, hinterhergerannt und dann hat es eben nur noch für den vierten gereicht. Und im ersten Moment war ich todunglücklich und wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ich glaube, das hat man mir auch angesehen. Und es hat auch sehr viel mental mit mir gemacht. Ich war natürlich die Wochen danach erstmal sehr down. Aber auch da hat mir Georg sehr geholfen und mit mir gesprochen und meinte dann auch so, wer guckt 3 Wochen später noch auf die Halle? Ich glaube, das hattest du vorhin auch schon angesprochen, Philipp. Das
Ist so.
ist,
Ist ein schwacher Trost unmittelbar in dem
ja,
Moment. Klar,
genau.
verstehe ich total, aber ja, das ist so. Ich habe oft das Gefühl, klar, okay, Ralf mag recht haben, vielleicht haben wir Läufer einfach im Vergleich zu anderen Disziplinen mehr Möglichkeiten, uns auch zu präsentieren, auch über den gesamten Jahresverlauf. Ich meine, am Ende gibt es auch Leute, die mögen gerne Cross laufen oder so. Im
Ja.
Prinzip hast du ja auch, oder wenn du eine Straßenaffinität hast, hast du die Möglichkeit, wenn wir es Richtung USA auch mal schauen, selbst da kannst du Road Miles und 5 Kilometer in New York, in Boston, in keine Ahnung, zu jeder Jahreszeit gefühlt irgendwas machen, was ja nun andere Disziplinen nicht haben. Vielleicht ist für die deswegen so ein Halbjahreshöhepunkt in der Halle irgendwie halbwegs relevant für Sprint und Wurf und keine Ahnung, oder Sprung. Für uns finde ich immer, ja, es ist nice to have, aber es ist halt, klar, also ich meine, geil, wenn man deutscher Meister oder deutsche Meisterin werden kann. Ist natürlich klar, aber am Ende finde ich, es ist schon verwässert, also verwässert relativ schnell. Nichtsdestotrotz mit dem Hintergrund und so, wie du es ja auch hier geschildert hast, vor allem wenn man das erste Mal in so einer Situation ist, das liegt bei mir jetzt auch schon ein bisschen länger zurück und ich habe vor dem Marathon auch mal Bahn gemacht und ich fand das auch echt geiler, aber irgendwann habe ich gemerkt, es wird, glaube ich, sonst nichts mit Olympischen Spielen werden, wenn ich nicht auf die Straße wechsle. Ich finde das schon also ich fand sogar, bei mir war es ein Ticken früher. Wir wissen ja alle, so der Wechsel in den aktiven Bereich ist nochmal eine andere Hürde, aber ich fand das erste Mal, weil ich relativ spät erst wieder zum Leistungssport kam, mit Ende, ja, mit 19, mit 20 so. Und dann, wenn du auf einmal relativ schnell wieder merkst, oh, du kannst ja doch mit der deutschen Spitze mithalten. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal in der U23, was war ich da, wahrscheinlich 22, so auf einmal, da warst du auf einmal Favorit und dann war erstmal U23 EM und so. Und ich weiß noch, ich dachte mir so, jeder erwartet, dass du das Ding übelst gewinnst einfach so, weil du auf dem Papier irgendwie da jetzt der bist, auf den alle schauen. Aber ich fand das so schwer, das erste Mal mit so einer Situation umzugehen, weil man sich ja natürlich automatisch dadurch viel mehr unter Druck setzt,
Ja.
obwohl das vielleicht auch einfach manchmal sogar eine falsche Wahrnehmung ist, die du so empfindest. Obwohl am Ende, klar, die Leute gucken drauf, dein Name ploppt auf einmal vielleicht mehr Leuten auf sozusagen, aber trotzdem gibt es ja auch Leute, die was können, so, ne?
Ja.
Und wie du gesagt hast, in einem taktischen Rennen, da nivelliert sich eh vieles mal. Also da ist es, also nicht, dass du dann jetzt nicht genauso leistungsfähig bist, du hast diese Fähigkeit schon schnell zu laufen, aber da gibt es so viele Faktoren, die reinspielen und auch Pech, wie du geschildert hast, wo eine Rempelei dazu führen kann, dass das relativ schnell alles verwirkt. Deswegen, ich fand das damals schon auch schwierig, erstmals damit umzugehen. Das ist mit fortschreitender Karriere, dann gibt es einfach mehr Routine, glaube ich. Aber natürlich möchte man beim allerersten Mal, wenn man in so einer Rolle ist, das natürlich besonders gut machen. Und dann sind natürlich trotzdem deutsche Meisterschaften bei Aktiven natürlich nochmal eine andere Bühne. Anyway, ja, und, ich wiederhole mich, ist, es ist, am Ende ist es
ja,
Halle.
Ja, aber das, deshalb ist das ja so spannend, dass wir mal den, den, die zweite Ebene uns anschauen. Wenn du sagst, jetzt hört mal auf, da in meinen Wunden rumzurühren, dann sag Bescheid.
Ach,
ja,
alles gut.
Nee, weil wir hatten ja mit Vera Kuttle hier, die vor ein paar Wochen hier bei uns war, auch über die deutschen Meisterschaften draußen dann gesprochen,
ja.
Wo sie sehr, sehr happy war, weil sie zum ersten Mal in einer ja doch fortgeschritteneren Karriere als Zahnärztin dann zum ersten Mal deutsche Meisterin geworden ist und das bei ihr wahnsinnig viel gemacht hat mit der Wahrnehmung in ihrem selbst privaten Umfeld, also in ihrer Praxis und so weiter und so weiter. Sie hat dich da in einem langen Spurt geschlagen, du bist Zweite geworden. Da waren die Voraussetzungen sicher ein bisschen anders als in der Halle, weil das da, glaube ich, noch also aufgrund dieser Meldezeitenunterschiede noch ein bisschen klarer diese Favoritenrolle auf dir lag. Ja. Hast du denn das dann doch als Erfolg, weil es war, glaube ich, deine beste Platzierung draußen, korrigier mich, doch als Erfolg für dich gewertet oder hast du gedacht, jetzt kann das nicht sein, dass ich jetzt hier draußen auch noch verliere?
Jein. Also erstmal in der Halle dieser Ausgang, sage ich mal, ich habe dann auch viel mit Georg gesprochen und er meinte auch so, es ist jetzt, wie es ist, munter putzen, draußen wartet so viel auf uns, wo wir uns dann auch mal endlich dafür belohnen. Und ich meine, die deutschen Meisterschaften draußen waren dann schon nach den Europameisterschaften, wo ich dann auch mal zeigen konnte, hier, ich bin 11. in Europa geworden. Mit mir ist zu rechnen und muss zu rechnen sein. Genau, ich bin dann so, ich glaube, es war 10 Tage vor den deutschen Meisterschaften in Bydgoszcz gelaufen, wo ich dann die 404 auch gelaufen bin. Und ja, ich bin dann einen Tag später aufgewacht mit extremen Halsschmerzen und bin sehr krank geworden. Bin zurückgeflogen, direkt zum Arzt und er meinte, ja, also man sieht schon was, es ist jetzt nicht dramatisch, aber man merkt es schon, dass du halt einen kleinen Infekt in dir hast. Und das war eher das, was mich dann erstmal im Hinblick auf die deutschen Meisterschaften sehr verunsichert hat, weil ich hatte die Bestätigungsnorm für die Olympischen Spiele in der Tasche. Ich war beim Ranking noch nicht unter den Top 45 und ich wusste, ich muss bei den deutschen Meisterschaften ein schnelles Rennen machen, wenn ich die Zusatzpunkte mir abholen möchte, um mich noch alleine sozusagen unter die Top 45 zu schieben. Und da hat mir nicht wie in der Halle ein taktisches Rennen gereicht. Und ich bin dann zwar auch gesund geworden, aber ich war natürlich nicht bei einer Form von 404 von vor 10 Tagen davor. Dass wir halt dann gesagt haben, wir müssen es jetzt probieren, es bringt alles nichts. Und sich dann auch tatsächlich einer aus meiner Trainingsgruppe, die Svenja Sommer, bereit erklärt hat, mir Tempo zu machen bis 800. Und wo sie dann rausgegangen ist bei 800, habe ich schon gemerkt, boah, das wären jetzt noch sehr lange 700 Meter und ich muss jetzt noch sehr lange weiter, also alleine draufdrücken. Und ich glaube, an dem Tag war jetzt auch nicht so cooles Wetter, es hat sehr viel geregnet. Ich habe halt dann wirklich probiert, einfach weiter Tempo zu machen, Druck zu machen und ist mir auch ganz gut gelungen, aber hinten raus, die letzten 200 Meter waren einfach nur Kampf für mich und ich hatte dann einfach keine Reserve mehr, wo Vera an mir vorbeigelaufen ist. Und in dem Moment war sie einfach die, die Gewinnerin und hat die bessere Leistung gezeigt. Und natürlich war ich unglücklich über den zweiten Platz. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es ist trotzdem ein zweiter Platz bei deutschen Meisterschaften. Das ist mein bestes Ergebnis draußen gewesen. Und ich wusste innerlich auch, wenn ich jetzt nicht krank geworden wäre, wäre das vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Aber in dem Moment hat mich eher so das traurig gemacht, dass ich halt mir nicht die 100 Extrapunkte abholen konnte und mich nicht alleine unter diese Top 45 schieben konnte, worauf dann wieder dieses Warten losging und so, ja, ich bin jetzt 48. Reicht es mit den Olympischen Spielen, reicht es nicht? Und da ging dann wieder der mentale Aspekt erstmal los. Das war eher das, was mich dann so ein bisschen, was mir eher Schwierigkeiten bereitet hat, ja.
Nochmal einmal für euch zu Hause zur Erklärung, über welches Ranking spricht Nele. Es geht um die Weltrangliste, extrem kompliziert. Genau. Wenn ich jetzt sagen würde, Philipp, erklär's mir mal eben.
Das gab zu meiner Zeit länger, alles nicht, Gott sei Dank. Das war relativ klar, da hatte man eine Zeit und dann war's das irgendwie.
Also jedenfalls ist es so, dass man für eine bestimmte Anzahl von Rennen Punkte sammeln kann und die Wertigkeit von Wettbewerben spielt da eine große Rolle. Und die deutschen Meisterschaften, also die nationalen Meisterschaften, bieten eine relativ gute Gelegenheit, relativ viele Punkte, in diesem Fall 100 Punkte, einzusammeln. Dann muss man leider aber eben auch deutsche Meisterin werden, weil
Genau.
danach geht es dann relativ schnell mit den Punkten runter. Und es geht nachher in diesen Grenzbereichen zwischen, sagen wir mal, grob 40. Bei Olympischen Spielen sind 45 Läuferinnen und Läufer für die Mittelstrecken zugelassen. Da geht es halt um nachher wenige Punkte hin und her, ja, die dann reichen oder eben nicht
Genau.
reichen, um bei den Olympischen Spielen zu sein. Ja, ja dann machen wir nochmal eben den zeitlichen Flashback, aber ja eigentlich für dich die größte Bühne, die du bis dahin hattest, waren die
Ja.
Europameisterschaften. Und dann hast du gerade schon gesagt, du warst im Finale, bist Elfte geworden, sicher ein sehr, sehr gutes Ergebnis für dich. Aber es gab natürlich einen Vorlauf. Und in
Ja.
diesem Vorlauf ist nichts so gelaufen, wie
Nee.
du dir das vorgestellt hattest. Es gab da eben auch eine Rangelei und zack, lagst du auf dem Boden. Und was mich da wirklich fasziniert hat, wie unfassbar präsent du da offensichtlich in deinen Gedanken warst, weil du warst kaum über die Ziellinie und bist direkt zur Kampfrichterin, ich glaube, es war eine Kampfrichterin, hingegangen und hast gesagt, ich
Ja.
protestiere. Also da konntest du kaum bis drei gezählt haben, dass du schon wusstest, okay, das muss ich jetzt machen. Also erstmal, dass man das als Athletin, die zum ersten Mal auf so einer Bühne ist, so schnell präsent hat, ist das eine. Dass man überhaupt in der Lage ist, das zu denken und dann eben auch umzusetzen, das habe ich ehrlich gesagt so noch nicht gesehen. Weil das macht ja schon was, wenn man das erste Mal auf so einer Bühne läuft und dann ja auch nicht so ganz genau weiß, was war denn da jetzt eigentlich? Denn auch die Entscheidungen, was das angeht, sind nicht immer eindeutig, sind nicht auch immer nachvollziehbar. Insgesamt war die Policy im letzten Jahr und auch bei den Europameisterschaften pro Athleten.
Ja.
Ne, das muss man ganz klar sagen, hat sich auch deutlich verändert. Das war pro Athleten, also das ist schon klar. Aber dennoch, also die Situation, die hat mich fasziniert, ja, weil das war so klar für dich, über die Linie direkt zu der Kampfrichterin und Protest. Ja,
Ja.
sag mal, wie das für dich war, das ganze Ding. Ja, du kommst dahin, Europameisterschaften, tolles Wetter, Rom,
Ja.
Olympiastadion, hurra, hier bin ich.
Ja, absolut. Also erstmal war das natürlich ein großer Erfolg für mich, überhaupt dabei zu sein bei Europameisterschaften, weil, wie du richtig gesagt hast, das war mein erster internationaler Auftritt in der aktiven Klasse. Ich war davor zweimal international mit, aber es war noch im Schülerbereich und damals auch noch über die 400 Hürden. Und das war einfach, ja, einfach was zum Genießen. Und ich habe viel mit Georg auch davor gesprochen und er meinte, genieß es und wir holen uns jetzt das ab, worüber wir oder wofür wir so lange hart gearbeitet haben. Und er hat dann tatsächlich auf dem Weg zu mir zum Corum gesagt, falls irgendwas sein sollte, also irgendwie Gerangel, Geschubse, keine Ahnung, du musst zum Kampfrichter gehen und selbst den Protest anmelden. Wir haben danach sonst keine Chance mehr. Und ja, dann war das Rennen auch sehr langsam am Anfang und ich habe mich wirklich sehr gut gefühlt. Ich war zu dem Zeitpunkt wirklich auf einem guten Trainingsniveau und auch die Wettkämpfe davor haben eigentlich schon gezeigt, dass das noch nicht das Potenzial ist oder noch nicht das ausgeschöpfte Potenzial war, was ich dort gezeigt habe. Ja, und dann ging es so bei 200 Meter vor Ziel, ging es dann langsam so richtig ab und von jetzt auf gleich plötzlich ist vor mir die Italienerin gestürzt und bei denen die Geschwindigkeiten hat man einfach keine Chance. Ich bin halt dann voll drüber gefallen. Aufgestanden und weitergelaufen, aber mir war eigentlich in dem Moment selbstbewusst, du hast ja eigentlich gerade nichts falsch gemacht. Du konntest nichts dafür, dass du gestürzt bist. Und dementsprechend bin ich wirklich ins Ziel gekommen und habe den ersten Kampfrichter gesucht. Ich bin, glaube ich, erstmal auch zu jemandem Falschen hingegangen, weil ich einfach irgendeine Person gesucht habe, dem ich hier sagen könnte, ich möchte hier jetzt Protest einlegen, weil ich kann dafür nichts, dass ich gerade gestürzt bin. Und ich wollte halt einfach gerne zeigen, dass ich es auch geschafft hätte, von alleine mich unter diese Top 6 zu manövrieren sozusagen und dass ich halt auch konkurrenzfähig bin. Und ich weiß nicht, ob ich das genau so gemacht hätte, wenn Georg das nicht vielleicht davor zu mir gesagt hätte. Dann wäre ich vielleicht ein bisschen verunsicherter gewesen, weil, wie du auch richtig gesagt hast, erstes internationales Rennen und so eine Meisterschaft ist dann irgendwie doch nochmal was anderes. Aber da war ich dann wirklich so klar in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, nee, ich will hier jetzt auch sozusagen für mich einstehen und ich möchte die Chance auch nochmal bekommen, im Finale zu zeigen, dass ich wirklich hier mit Recht stehe. Und genau, ja.
Also das ist ja ein nächstes Lob für deinen Trainer.
Ja.
Das zu denken ist ja das eine, das zu verbalisieren und dir mitzugeben ist ja das andere. das ist ja eigentlich nicht ein positives Verstärken, sondern das ist ja erstmal, dass man eine negative Situation in einem Rennen antizipiert. Mhm. Das ist ja auch nicht ganz ohne zu sagen, pass mal auf, wenn irgendwas sein sollte in dem Rennen, weil das macht ja auch was mit dir. Du denkst ja auch, okay, ja, es kann ja mal irgendwas passieren. Mhm. Ne? Ist ja was anderes, als wenn man sagt, okay, jetzt gehen wir da raus und Rock'n'Roll. Mhm. Ne? Also wenn man das nur macht. Also das ist schon auch, das muss man natürlich auch gut abwägen. An welchem Punkt sagt man das? Ja, einen Tag vorher oder eben da ganz unmittelbar vorher, wo das dann natürlich bei dir noch präsent war.
Genau. Ne?
Und klar, wer kann damit umgehen? Offensichtlich ist er ja davon ausgegangen, dass du damit umgehen kannst und du hast gezeigt, du kannst damit umgehen. Mhm. Ja? Aber das, das war schon bemerkenswert, weil so schnell dann da zu reagieren, das habe ich schon ganz anders gesehen, dass dann Leute völlig perplex waren und natürlich auch in Tränen aufgelöst und so weiter und so weiter. Was man alles da schon erlebt und gesehen hat, weil man ja auch eher erst nicht so ganz genau weiß, hups, was ist jetzt hier eigentlich passiert, ja?
Ja.
Weil die Situationen dann ja komplex sind, ja? Ihr wart mit mehreren zusammen und dann macht's Bäm und man liegt da und was war denn jetzt eigentlich genau, ne?
Genau.
Das ist oft nicht so genau zu erkennen.
Ja, also in dem Moment selbst, man funktioniert einfach nur. Also wirklich diesen Sturz, ich musste ihn mir danach noch dreimal angucken, weil ich das gar nicht so selbst mitbekommen habe. Bei mir war das so, ich lieg halt jetzt, stehe auf und renn weiter. Aber wie es dazu gekommen bin oder ist, konnte ich in dem Moment auch gar nicht so richtig sagen. Und so, wenn mich jemand gefragt hat, wo waren das, da hätte ich zu dem gesagt, ja, so bei 130 vorm Ziel, aber es war halt so bei 200 eigentlich sogar vorm Ziel. So, das ist im Kopf gar nicht mehr richtig präsent. Und ich sag mal so, wie du halt richtig gesagt hast, ich glaube, wenn Georg dann davor, schon 3 Tage davor zu mir gekommen wäre und ja, da kann das passieren und das, hätte ich mir meine Gedanken gemacht. Aber ich gehe natürlich jetzt auch mittlerweile nicht mehr so ganz blauäugig in so ein Rennen und denke halt, ja, das ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern gerade international weiß man natürlich auch, dass da öfter mal dann auch die Ellenbogen ausgefahren werden, vor allem auch in einem Vorlauf, der vor allem auch sehr langsam ist am Anfang und wo nicht direkt vom Meter 1 an gerannt wird. Und da weiß ich natürlich mittlerweile auch schon besser als noch in den letzten Jahren, aber ich glaube auch, dass ich selbst da noch lernen kann, vor allem auf Weltniveau, wie man sich da halt dann doch auch etablieren muss und sollte. Genau, weil da schenkt niemand einem was. Also da ist nicht, ja, bitte nach ihnen und ich mach dir jetzt mal die Tür auf. Da wird hart gekämpft und gefightet, ja.
Ja, das ist tatsächlich also der Nahkampfbereich in der Leichtathletik. Ne? Das habt ihr vielleicht zu Hause gar nicht so auf dem Schirm, aber so diese Mittelstrecken, 800, 1500, 5000, da wird richtig ausgeteilt. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich da mal irgendwann mit Irina Mikitenko drüber gesprochen habe und die hat gesagt, das ist bei den Frauen noch viel schlimmer als bei den Männern.
Absolut.
Echt?
Also,
ist das so?
Ja. Okay. Ja. Also ich habe das jetzt wieder gemerkt. Ich bin ein 1500-Meter-Rennen jetzt in Metz gelaufen und die Männer waren, glaube ich, so 2 Stunden vor uns dran. Ich war schon in der Halle und konnte mir das Rennen ganz entspannt noch gemütlich angucken, bevor ich mich erwärmen musste. Und da war es wirklich, der Startschuss ist gefallen und die reihen sich ein und laufen alle hintereinander weg, wie an so einer Perlenschnur aufgereiht. Jeder kann ein schönes Rennen machen und bei uns, da müssen 3 gleichzeitig auf einer Linie sein und es wird um die Position gekämpft, schon nach 200 Metern. Und du denkst dir nur so, seid doch alle ein bisschen entspannter, das ist für uns alle, oder wäre es für uns alle ein bisschen schöner, einfach zu laufen. Das ist absolut nicht der Fall bei uns Frauen, ja.
Weil wir jetzt ja schon öfters über deinen Trainer gesprochen haben, über Georg Schmidt, der ist natürlich jetzt kein Unbekannter, gleichwohl er vergleichsweise jung ist. Ralf hat das vorher schon mal kurz eingeordnet. Wir haben ja in Deutschland, ich glaube wahrscheinlich über alle Disziplinen hinweg, aber auch im Laufbereich ja nicht gerade, sind wir nicht gerade in der Situation, dass es da an Trainernachwuchs ein überbordendes Angebot gibt. Insofern ist er da ja schon einer derjenigen, der eher auf jeden Fall eine positive Ausnahme ist. Mhm. Trotzdem kenne ich den schon seit einigen Jahren, also auch noch aus meiner aktiven Zeit. Und er hat immer schon eine relativ illustre Mittelstreckengruppe auch früher schon gehabt. Erzähl mal, wie bist du da dazugekommen? Weil können wir vielleicht später noch auf deine Vergangenheit noch einen Blick werfen. Du kommst ja nicht aus der Metropolregion Frankfurt, sondern kommst eigentlich aus Berlin. Nicht,
aus einer kleinen Stadt, ein bisschen weiter im Osten.
Ja, ja genau, die da irgendwo oben ist, wo viel auch im Straßenlauf stattfindet, so, die mir sehr gut bekannt ist. Nee, du kommst oder bist jetzt, startest für Wiesbaden, glaube ich, immer
genau,
noch,
oder? Richtig.
Und ich glaube, früher war Georg ja auch schon für Wiesbaden, glaube ich, Trainer, soweit ich das im Hinterkopf habe. Wie kam das zustande, beziehungsweise, genau, wie bist du auf ihn, auf seine Trainingsgruppe aufmerksam geworden und was hat das vielleicht auch für einen Anteil an deinem Werdegang, an deinem Erfolg in dieser Gruppe zu trainieren?
Genau, also ich bin 2020 im November nach Frankfurt gewechselt, dann von Berlin, und ich habe davor bei André Höhne in Berlin trainiert und ich hatte halt einfach ja viele Verletzungen, Schwierigkeiten, vielleicht auch noch nicht so richtig das richtige Trainingskonzept damals gefunden und es war einfach schwierig. Ich habe dann 2 Saisons verpasst aufgrund von Verletzungen und bin dann auch aus dem Kader geflogen und niemand hat mehr so richtig an mich geglaubt, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann hieß es halt, okay, wir fahren jetzt von André in sehr viele Trainingslager. Du bist halt nicht mehr im Kader, du kannst gerne mitkommen, aber du müsstest natürlich alles selbst finanzieren. Und ich war damals so, definitiv kann man André keinen Vorwurf machen, er konnte da nichts für, dass ich aus dem Kader geflogen bin. Und für ihn muss und die Trainingsgruppe muss es natürlich auch vorangehen. Aber ich stand dann da als gerade mal 20-Jährige so, ja, wo soll ich jetzt das ganze Geld aufbringen, dass ich dann da mitkomme? Und ich kannte Georg schon vom Flexdev-Trainingslager aus 2019. Da war er auch mit und hatte sich auch mit André ein Zimmer geteilt und war auch gut mit ihm befreundet. Und André ist dann damals irgendwie auf Georg zu, oder ich weiß gar nicht, ob es Georg auf André war, auf jeden Fall irgendwie so, ist dann die Connection da entstanden. Und dann kam von Georg halt das Angebot, warum möchtest du nicht, weil zu dem Zeitpunkt bin ich noch vorwiegend 800 Meter gelaufen, warum möchtest du nicht eigentlich ganz nach Frankfurt kommen? Ich habe hier eine 800 Meter Trainingsgruppe vor allem. Ich glaube, da würdest du ganz gut reinpassen, vor allem auch mit dem Gedankengang damals noch, dass ich ursprünglich mal von den 400 Metern komme. Genau, und dann war das so bei mir so ein 3-Wochen-Ding, 2 Tage überlegt, so, ja, möchte ich das machen? Hab dann viel mit meinen Eltern gesprochen und mein Papa hat mir dann nur irgendwann die Frage gestellt, Nele, möchtest du Sport machen? Und dann meinte ich so, ja. Und dann meinte er so, und wie professionell möchtest du das machen? Und dann meinte ich halt so gut, wie es nur irgendwie geht. Und dann meinte er, gut, dann mach das. Zurückkommen kannst du immer wieder. Du kannst immer wieder bei uns zu Hause einziehen. Wir unterstützen dich in allem und genau, 3 Wochen später bin ich umgezogen. Und ich glaube und ich sage so, sportlich gesehen war das die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Und ich bin super glücklich hier in Frankfurt, was das Training betrifft. Ich für mich persönlich den besten Trainer an meiner Seite, den ich nur haben kann. Der unterstützt mich, egal was ich mache, Studium, privat, im Training, hat immer ein offenes Ohr für mich und ich glaube, wir haben da einen sehr guten Weg gefunden und genau.
Das ist so schön, wie du sagst, dein Papa hat dich gefragt, Nele, willst du Sport machen? Dazu vielleicht mal ganz kurz für euch, aber wir machen es jetzt auch nur kurz, ne? Weil ich hasse das, wenn man immer sagt, ja, es ist die Tochter von
ja.
dem
17. Ja, ich auch.
Genau. Ne? Aber der Vollständigkeit halt, ansonsten schaut ihr selber bei Wikipedia rein.
Das glaube ich, einmal, ja. muss man einmal sagen, deine Eltern haben beide Sport gemacht, ja. Deine Mama war richtig gut, Langstrecke, ja, und alles andere könnt ihr auch bei Wikipedia nachgucken.
Ja.
Das heißt, also sagen wir mal, die Grunddisposition, aha, wir setzen jetzt mal für unser Kind auf Sport, war ja aus einer eigenen Erfahrung ja. heraus. Also nicht, dass man sagt, was ist denn das wohl und andere Stadt und hast du nicht gesehen, sondern deine Eltern wussten natürlich sehr genau, was Leichtathletik international bedeutet und was damit zusammenhängt und wie weit der Weg ist, ja. bis man bei Europameisterschaften in einem Finale laufen kann oder aber dann bei Olympischen Spielen laufen
kann. Ich finde das ja. bemerkenswert, so wie du es erzählt hast, dass dein Papa dich ja ganz offensichtlich in einem, ich sag jetzt mal, ich schätze das jetzt mal so ein, ich interpretiere das, in einem eher ernsteren Gespräch, der dann quasi gefragt hat, Nele, wie ernst willst du Sport machen? Wohl wissentlich, ich meine, du kennst deine Eltern kennen ja. dich, du hast davor jetzt auch keinen Hobbysport gemacht. Trotzdem, in der Konsequenz der Frage sozusagen, hat er natürlich, glaube ich, schon mit eingeschlossen, was dein Papa oder auch deine Mama wahrscheinlich ja dann auch für diesen Sport in Teilen auch geopfert haben. Und das können nur Leute einschätzen, die diesen Weg schon mal gegangen sind. Weil da hatten wir hier im Podcast auch schon immer wieder mal drüber debattiert, was wünscht man sich für seine Kinder? Und ich habe jetzt noch eine sehr kleine Tochter, die ist erst 2 Jahre alt, aber das hat natürlich auch bei mir diesen Prozess in Gang gesetzt, den ich früher natürlich, da denkst du ja nicht früher darüber nach, bevor man eigene Kinder hat. Und da habe ich auch gesagt, ich wüsste jetzt aktuell nicht, ob ich meiner Tochter den gleichen Weg empfehlen möchte, den ich gegangen bin. Gleichwohl ich tolle Erfahrungen damit gemacht habe, ganz tolle Menschen kennengelernt habe, natürlich auch ein paar Erfolge hatte, aber ich kenne natürlich auch die dunklen Seiten ja. von Leistungs- und Profisport und das gab es auch sehr dunkle Phasen in der Karriere, auch mental, wo man sich gedacht hat, pff, Sport ist toll, ob es auf dem extremen Level sein muss, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich total toll, wohlwissentlich, wie gesagt, dass deine Eltern sich da natürlich aus eigener Erfahrung das sehr gut einschätzen können, dich da natürlich trotzdem auch bedingungslos unterstützen und eben auch dir diese Sicherheit geben, zu sagen, du probierst das aus, solange du daran Freude und Spaß hast und es passiert nichts Schlimmes. Also ich meine, am Ende kannst du auch jederzeit, sollte irgendwas sein, zurück nach Hause kommen. Das finde ich schon sehr stark und super,
ja. Ja, absolut. Also meinen Eltern war es immer wichtig, dass ich das in erster Linie für mich mache und nicht für jemanden anderen. Die haben mir auch immer gesagt, damals, wo ich angefangen habe, Nele, du machst diesen Sport für dich, du musst daran Spaß haben. Nur weil wir mal erfolgreiche Athleten waren, musst du das nicht machen. Also wir zwingen dich hier zu nichts. Und auch damals und immer dann, wenn es schwierig war, haben sie auch immer gesagt, möchtest du das noch weitermachen? Und immer wenn ich gesagt habe, ja, ich möchte das weitermachen, was ja der Fall war, haben sie mich dann unterstützt und auch genau in dem Maße unterstützt, wo ich sage, okay, das war genau das Richtige. Sie haben mich da nicht unter Druck gesetzt und natürlich habe ich selbst irgendwann gemerkt, oh, jetzt langsam muss aber mal wieder so ein Leistungsschritt nach vorne kommen, sonst verpasse ich hier irgendwann mal den Anschluss und dann finde ich den auch nicht wieder. Aber sie haben nie gesagt, jetzt musst du das machen und sonst bist du ein schlechter Mensch oder so, sondern sie haben mir immer das Gefühl gegeben, du bist trotzdem unsere Tochter und wir lieben dich genauso, wenn du keinen Sport machst. Und das war immer sehr wichtig für mich. Und sie unterstützen mich, wo sie nur können, auch wenn sie jetzt 600 Kilometer weit entfernt wohnen. Aber ich kann die auch in der Nacht um 3 anrufen und die gehen ans Telefon und ja. Genau.
Ja, und du hast ja schon eine Reise, jetzt gar nicht, was die Orte, in denen du aktiv bist oder trainierst, angeht, sondern du hast es ja schon kurz im Nebensatz gesagt, 400 Hürden war ja eigentlich erst so die Geschichte in deiner Jugend und in dem Übergang zu Erwachsenen und so weiter, dann 800, jetzt 1500 und ich habe das schon aufgepasst.
Ja, ich vorher auch. Ich
läuft vorher auch man, die 3000 läuft man, damit man dann mit der 5000. Ich habe das schon aufgepasst. Ja.
Wir haben da ein gutes Ohr für sowas.
Ja.
Genau. Also das ist ja schon eine Reise, die du ja in dieser Sportart Leichtathletik schon gemacht hast. Mhm. Auch das ist nicht so, dass man das alle Tage findet, sondern dass man seinen richtigen Platz in diesem Kanon, der sehr vielen Sportarten, die Leichtathletik ausmacht, findet, ist ja der Punkt dann. Ne? Weil du das gesagt hast, deine Familie hat dich 100% unterstützt. Wie haben die denn den Warteprozess, reicht es jetzt für Olympische Spiele, ja, nein, vielleicht, mit dir begleitet? Wann hast du erfahren, okay, ich kann da hinfahren nach Paris und wie war das für dich?
Ja, also ich glaube, für meine Eltern war das mindestens genauso schwer wie ich, wenn nicht sogar noch schlimmer, weil ich glaube, von außen ist es dann immer so, die unterstützen mich zwar, aber die können ja selbst nicht eingreifen und die wollen nur das Beste für ihr Kind und die sehen, okay, das ist mein Traum, seitdem ich ganz klein bin, ich bin damit aufgewachsen, meine Mama ist selbst 3-mal an den Olympischen Spielen gestartet, sogar 4. geworden, für mich ist das was, das klingt jetzt doof, Normales, also dass man da auch dran teilnehmen kann, genau, und dann war ich schon mal so knapp jetzt dran und das hat sich halt wirklich die Jahre davor nicht ausmalen lassen, dass ich das jetzt überhaupt 2024 sozusagen geschafft habe. Und als Elternteil dann daneben zu sitzen und zu sehen, wie das eigene Kind, sage ich mal, zittert und nicht irgendwie was machen zu können, ist, glaube ich, sehr schwierig. Und immer wenn ich die angerufen habe, haben sie halt einfach gesagt, warte ab, du hast es jetzt eh nicht mehr in der Hand, sei geduldig, wir haben ein gutes Gefühl. Meine Mama ist auch öfter mal dann im Austausch mit Georg gewesen und die sprechen sich dann auch immer so ein bisschen ab, wie sie mich unterstützen können und vielleicht auch beruhigen können und mir die richtigen Worte mit auf den Weg geben können. So. Genau, und ja, das haben sie eigentlich gemacht.
Und wie war das denn, als klar war, okay, reicht?
Ich habe einen Anruf bekommen. Ich bin gerade nach Hause gefahren vom Training. Und genau, mein Trainer war auf dem Weg zu den U23 Deutschen Meisterschaften mit 2 Athleten im Auto. Zum einen Okay Charles und zum anderen Jana Becker. Und die haben dann einen Anruf bekommen von Danny, der ihnen gesagt hat, ja, es reicht. Und dann haben sie mich...
Danny Scheinfurt, der Organisation im DLV macht. Ja.
Genau, richtig. Und genau, dann haben sie mich aus dem Auto angerufen und Okay hat mir dann die freudige Botschaft übermittelt und die haben sich alle sehr gefreut. Und um ehrlich zu sein, ich konnte mein Glück kaum fassen. Ich habe direkt angefangen zu weinen und ja, da ist irgendwie so ein schwerer Stein von meinen Schultern geplumpst. Also das war einfach so, ja, es hat sich einfach alles in dem Moment für mich ausgezahlt. Diese ganzen letzten Jahre, auch die Jahre mit Verletzungen, wo es wirklich kein Meter voranging, eher wieder gefühlt ein paar Meter in die andere Richtung und dann der Umzug und das natürlich auch alles nicht so leicht gewesen, vor allem so weit dann auch entfernt zu sein von der Familie, von den Freunden und so. Aber es hat in dem Moment sich einfach alles ausgezahlt und mir gezeigt, dass dran zu bleiben und seinen Träumen nachzueifern und wirklich halt auch nicht irgendwie zu denken, okay, könnte ich jetzt belächelt werden, wenn ich ausspreche, ich möchte zu den Olympischen Spielen oder sowas, dass sich das einfach alles gelohnt hat, ja.
Ja, das ist schon cool dann, ne? Und dann kommt ja der Moment, wenn man da auf dieser lila Bahn steht. Das ist ja dann auch nochmal eine andere Hausnummer.
Das ist auch kein ganz so kleines Stadion gewesen. Nee. Ich war nur zur Abschlussfeier da, aber ich fand es da schon imposant und dachte mir so, holy shit, das ist schon eine Größe, ey.
Ja, absolut. Gut,
Rom war ja auch schon ein großer Schritt, auch ein großes Stadion, was ja hilft, ein bisschen schon mal so leicht zu antizipieren. Aber das war schon anders, ne? Wie war es für dich?
Es war komplett anders. Also ich habe davor natürlich schon viele Erfahrungen, Meetings auch gesammelt, aber halt nur so auf europäischem Niveau, aber noch nie auf diesem Weltniveau. Also ich hatte noch nie wirklich dann die ganzen Top-Athleten bei mir im Rennen und dann stand ich auch noch, also dann hatte ich auch noch das Glückslos gezogen, dass die Weltrekordhalterin auch noch ausgerechnet in meinem Vorlauf war, was natürlich super geil ist, aber du stehst dann da und denkst dir so, ja gut, meine PB ist 15 Sekunden langsamer, wie soll ich jetzt hier eingreifen? Also klar bin ich gut trainiert und auf einem guten Niveau, aber das ist ja, also sich 15 Sekunden, das geht ja gar nicht so, sich zu verbessern. Und da spielt dann auch nochmal der Kopf eine ganz entscheidende Rolle. Ich muss auch sagen, es hat mich sehr überrumpelt alles, dadurch, dass es dann auch alles so schnell ging irgendwie. Und dann so, ja, du bist jetzt dabei und Olympische Spiele und das ist dann bist du in dem olympischen Dorf und alles ist einfach nur so groß und da ist was Cooles und da ist was Cooles. Das ist einfach, den Fokus dann bei sich zu behalten, ist schon sehr schwierig. Vor allem für eine Athletin, die überhaupt in dem Jahr gerade mal das erste Mal international dabei ist. Und halt auch die Atmosphäre in diesem Stadion war einfach gigantisch. Also aus der Leichtathletik kennt man das jetzt nicht so, dass da irgendwie 70.000 bis 80.000 Zuschauer sitzen und einem zujubeln. Und dadurch, dass das dann auch noch so nah an Deutschland dran war, waren natürlich auch nochmal verstärkt deutsche Fans da. Und als mein Name dann da gefallen ist, da ging es schon ordentlich ab. Da hatte ich schon sehr Gänsehaut, muss ich sagen. Ja.
Und du durftest ein zweites Mal laufen. Ja. Das war ja das Schöne an der neuen Regelung, ja, weil ja der Cut bei 45 Teilnehmerinnen insgesamt dann halt doch hart ist, wenn das alte Verfahren gewesen wäre, also dann nur in An- und Abführungen Halbfinale, dann scheiden halt sehr, sehr viele in der ersten Runde aus. Das wollte man ja verhindern, deshalb gab es halt die Repechage-Runde. Ja, in Deutsch wird das immer so in Hoffnungslauf übersetzt. Genau. Ich mag eigentlich diesen Begriff nicht, weil what the hell?
Ja.
War der zweite Lauf dann anders? Wie anders? Was war dann dieser zweite Lauf? Weil das war ja dann eigentlich dein Finale, wenn man
ja,
so will.
Ja, schon. Ja, definitiv. Also der erste hat mich so ein bisschen überrumpelt, muss ich sagen. Und halt dann auch so dieses, ich bin, glaube ich, im ersten Lauf ganz gut losgelaufen. Die ersten 200 Meter hatte mich ganz gut eingereiht. Und dann sind irgendwie alle an mir vorbei. Und dann habe ich so ein bisschen die Nerven verloren einfach. Und dann war in meinem Kopf wie so ein bisschen, okay, ich laufe jetzt einfach erstmal zu Ende. Und im zweiten Lauf war es halt dann so, gut, die ganzen Top-Athleten sind schon raus, sage ich mal, weil die sich halt schon qualifiziert haben. Du hast jetzt hier wirklich eine realistische Chance, hinter die Top 6 zu kommen. Probier einfach, solange es geht, vorne mitzulaufen. Du kannst es, du bist wirklich gut trainiert, bist in guter Form. Hol dir das, was du quasi, wofür du so hart gearbeitet hast. Und ich war dann eigentlich auch, ich glaube, bis 400 vom Ziel echt gut mit dabei. Und dann ging auf einmal die Post ab. Ich habe so ein bisschen den Moment verpasst. Und dann sind wieder ein paar an mir vorbei und dann geht halt einfach das Kopfkino los. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess, den ich lernen musste. Und ich glaube, dafür war es auch echt sehr gut, dass es schon geklappt hat letztes Jahr mit den Olympischen Spielen. Weil als wettkampfjunge Athletin auf so einem Niveau, sag ich mal, ist das irgendwie nochmal was komplett anderes, als wenn ich mich bei deutschen Meisterschaften an den Start stelle. Und da habe ich auf jeden Fall sehr viele Erfahrungen gemacht und auch viel gelernt, ja.
Ich glaube, das war doch eine gute Premiere zum Lernen für die nächsten 2 bis 3 weiteren Olympischen Spiele. Rein rechnerisch ist ja alles denkbar.
Ja.
Und dann Party, Paris, ja, was hast du danach noch angeschaut?
Wie lange durftest du überhaupt bleiben? Das ist das ja Beste, eher die Frage.
Genau. Ja, 72 Stunden.
Ja, ja. genau. Ja.
Ich bin bis zum Ende geblieben tatsächlich. Ich durfte mir die Abschlussfeier auch noch abholen sozusagen und die genießen. Ich war tatsächlich nur noch im Leichtathletikstadion und habe mir dort die ganzen Wettkämpfe dann angeguckt.
War ja auch das Coolste, müssen wir gar nicht diskutieren.
Ja, also absolut. Und es ist auch wirklich am nächsten gewesen vom Olympischen Dorf, es war nicht weit entfernt. Und es ist halt dann auch nochmal was anderes, so die ganzen anderen Sportarten, die haben halt nicht so ein großes Stadion, wo dann 70.000 bis 80.000 Mann reinpassen. Stimmt. Und die Tickets sind halt dann auch begrenzt gewesen und ich muss auch gestehen, ich habe mir bis zu meinen Läufen gar keine Gedanken darüber gemacht, was könnte ich mir hier noch angucken, sondern ich war so mit mir beschäftigt, dass ich ja darüber wirklich noch mir keine Gedanken gemacht hatte. Und dann bin ich wirklich nur noch ein bisschen die City angucken gewesen. Ich habe beim Marathon Flaschen angereicht bei den Frauen mit Isabel zusammen.
Sehr löblich, ja, stundenlang in diesem Käfig gestanden.
Ja, genau, wir waren bei, ich glaube, Kilometer 10 und bei 30 oder 35 und es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also es war schon sehr cool. Genau, und dann halt einfach nochmal durchs Olympische Dorf, die ganzen Erfahrungen da mitgenommen. Ja, genau, das war schon schön.
Ja, aber ist natürlich auch schon so ein großer Meilenstein in so einer Karriere, ja, dann abgehakt und ich verstehe das, was du sagst, ja. Also uns als Reporter geht das durchaus auch so, ja, nach 2 so extrem intensiven Wochen und die sind für uns wirklich auch extrem intensiv. Ja. Da ist schon so ein Blues, ne? Mhm. Also so auf dem Weg nach Hause und so, man ist halt einfach total müde und kaputt und es sind so viele Eindrücke und so viel und dann denkt man, okay, was ist jetzt eigentlich, ja? Und das ist alles extrem viel niederschwelliger, ja? Das okay, was mache ich jetzt eigentlich, ne?
Ja, also ich muss sagen, das war bei mir tatsächlich noch gar nicht so direkt, nachdem ich aus Paris gekommen bin, weil ich bin Montag zurückgereist und bin Mittwoch direkt eine 3000 gelaufen, also 2 Tage später.
Okay.
Genau. Und hatte dann auch noch ganz gute Motivation.
Also Mittwoch klingt irgendwie nach Pfungstadt.
Richtig?
Da fängt der Kopf noch an zu rattern. Ja. Mittwoch ist so random, das muss doch Pfungstadt sein.
Ja, genau. Da bin ich dann noch direkt eine 3000 gelaufen. Ich wusste auch erst gar nicht, worauf ich mich da einlasse, weil das war halt dann auch so, mein Rennen war vorbei und natürlich wusste ich, da kommen jetzt noch ein paar Rennen und Wettkämpfe und ich muss auch weiter trainieren, aber da waren so viele Eindrücke, so Training war da nicht mein also im Vordergrund, sage ich mal, da habe ich dann so so ein bisschen nebenbei was gemacht, deswegen wusste ich auch gar nicht, ja, wie wird jetzt hier die 3000 und bin da einfach quasi so ein bisschen blauäugig wirklich an den Start gegangen, dafür war es eigentlich echt gut. Und
mit
dann,
echt gut meint Nele, das muss man nämlich kurz einordnen, weil sie sehr bescheiden ist, wie ihr wahrscheinlich jetzt hier schon aus den vergangenen fast knapp einer Stunde Gespräch raushören könnt. Mit war ganz gut meint sie die neue persönliche Bestleistung von 9 Minuten 2 Sekunden.
Richtig, ja. Aber man muss auch dazu sagen, ich bin, glaube ich, erst davor 2-mal überhaupt eine 3000 gelaufen. Einmal 2018 und einmal, glaube 2023 mit Laufschuhen. Da hatte ich nicht mal Spikes an. Also das war wirklich
Auch objektiv ist eine 9 Minuten auf 3000 bei Frauen jetzt ist schon okay. Kann ja. Da kann man schon sagen. Ja.
Ja, definitiv. Aber ich wusste halt, danach kommen auch noch ein paar Highlights. Ich hatte einen Startplatz für die Fifth Avenue Mile in New York. Darauf habe ich mich sehr gefreut. Und bin halt auch hier in Düsseldorf bei der Kühlmeile von New Balance gelaufen. Und wollte eigentlich auch noch mein Hindernisdebüt geben in Trier. Genau.
Also klar, 400 haben wir vorher kurz schon. Klar. Stimmt, warum haben wir die Frage nicht schon viel früher gestellt, Ralf? Ist ja logisch.
Wir wussten nicht, ob Nele einen Freischwimmer hat.
Ja. Achso, ja, das natürlich das gehört auch dazu, aber wer schon mal eine Hürde quasi richtig gelernt hat in der Jugend, ist natürlich eigentlich mit dann noch gewissen Ausdaueranlagen ja prädestiniert, würde ich fast sagen, ja.
Ja. Also ich wollte es eigentlich so just for fun machen und es war in Anführungszeichen auch nur eine 2000, also noch nicht jetzt volle Wettkampfstrecke. Aber der Wassergraben.
So viel Fun war es dann doch nicht.
Ja, der Wassergraben ist doch nochmal was anderes. Also die Hindernisse an sich haben gut funktioniert, aber wir haben bei uns in Frankfurt wird auch gerade das Trainingsstadion umgebaut. Sprich, wir haben gar keine Möglichkeit, mal so einen richtigen Wassergraben zu machen. Und wir sind dann für ein Training mal nach Funkstadt gefahren und wir sind da halt voll unvorbereitet dran, lauf da jetzt mal drüber. Und mir tat halt dann so ein bisschen der Fuß weh. Und dann haben wir halt gesagt, nee, gut, wir riskieren jetzt hier nichts, vor allem wenn du danach noch in New York laufen möchtest. Und dann stand auch noch eine Polizeimeisterschaft, glaube ich, vor der Tür. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Genau, deswegen bis da war mein Fokus eigentlich noch voll bei der Sache. Aber danach ging es halt dann so los. Und halt auch so dieses, ich kam dann wirklich aus New York wieder und hatte direkt 2 Wochen Lehrgang im Studium, also in der Polizei, wo ich nicht wirklich abschalten konnte, wo ich zwar nicht trainiert habe, aber so mental konnte ich halt nicht abschalten. Und dann, wo der Lehrgang vorbei war und ich mental runterfahren konnte, ging das Training eigentlich schon wieder los. Und das war halt einfach nicht so optimal, genau. Und dann hat es so ein bisschen bei mir eingesetzt, so, ja.
Die W-Fragen.
Ja, ne? Richtig. Genau.
Ja, ja, also die einzige W-Frage, die ich mir stelle, warum hast du dann nicht erstmal Urlaub gemacht?
Ja, weil es dann, also ich war dann nochmal eine Woche im Urlaub mit einer Freundin, aber ich musste halt schon
Trainingslager wieder zählt nicht als Urlaub. Das wollten wir nur kurz nochmal hier einwenden sozusagen. Nicht, dass du sagst, ich war da nochmal ein paar Wochen in Dahlstrom oder so.
Ja,
keine Ahnung.
Nee.
Das zählt bei uns, wir kommen aus der Sportwelt, das würden wir jetzt nicht als Urlaub kategorisieren.
Ja. Nee, ich hatte dann nochmal eine Corona-Infektion leider, wo ich auch nochmal runterfahren musste. Und dann bin ich nochmal eine Woche weggefahren, aber da war es dann auch schon Mitte Oktober. Und da hieß es dann so langsam, also so langsam müssten wir jetzt aber auch mal wieder anfangen zu trainieren, weil sonst können wir uns halt eine Hallensaison wirklich komplett klemmen. Und ja, dann war ich eine Woche weg, aber ich habe halt da, wie gesagt, trainiert. Zwar noch nicht 2-mal am Tag, aber halt 1-mal täglich muss es schon sein. Und es ist dann trotzdem nicht der Urlaub, den man sich halt einfach wünscht, wo man mal so
richtig... Den man auch braucht.
Genau,
den man auch
richtig.
Braucht, ne? Ja.
Und dann kam ich wieder und dann lief es eigentlich auch echt sehr gut. Und dann sind wir halt auch Mitte November schon wieder ins Trainingslager dann geflogen, was wirklich sehr gut lief, muss ich sagen. Ja, und dann kam ich wieder und dann stand der nächste Lehrgang vor der Tür im Dezember. Und dann war das aber auch so ein Lehrgang, wo man halt den ganzen Tag draußen rummarschieren musste, in Vollmunition und es waren halt Minusgrade. Und dann habe ich mir noch auch eine schöne Erkältung abgefangen. Und eigentlich war der gesamte Dezember dann für den Arsch, weil, ja.
Du hast vorher gesagt, du bist bei der Polizei?
Richtig, genau, bei der Landespolizei in Hessen. Ja.
Kenne ich sonst, die Storys kenne ich hier von unseren Kollegen, die bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr sind, mit irgendwie Marschgepäck und, keine Ahnung, Gewehr und allem Kram, 30 Kilometer so. Bei der Polizei macht man das auch?
Ja, also das ist ein Lehrgang sozusagen, den man einmal in diesem Studium machen muss. Und da muss man halt, das ist wie in so einer Einheit, ist man halt dann und muss halt lernen, wie man sich dort verhält, wie man marschiert und solche Sachen und da ist man dann so richtig unterwegs. Ich habe hier auch tatsächlich so ein schönes Bild. Das war mein Zug da. Da haben wir dann alle gehockt. Okay. Genau. Und
ja, krass.
Ja.
Also mal für euch zu Hause, weil ihr könnt es jetzt völlig auch nicht sehen, vor einem Bus, der
ein Wasserwerfer war es.
Genau. Bei Ralf, da wollte ich schon direkt reingehen. Das war kein Bus, das war ein halber Panzer. Sah
das aus. Entschuldigung, aber das ging bei uns früher bei den Demos als Bus durch. Mit sehr vielen anderen Studienkolleginnen und Kollegen.
Genau,
ne? Aber das war jetzt Uniform, ne?
Richtig.
Da hattet ihr schon die Uniform.
Genau, ja. Also wir mussten da wirklich von 7 bis 16 Uhr jeden Tag sein und dann abends noch nach Hause, 15 Kilometer Dauerlauf. Und dann habe ich tatsächlich auch noch eine Klausur geschrieben in dem Zeitpunkt, wo ich dann auch noch lernen musste. Das war schon nicht ohne. Und dann bin ich halt krank geworden. Und dementsprechend war eigentlich der Dezember, habe ich eigentlich alles verloren, was ich im Trainingslager davor mir irgendwie hart erarbeitet habe. Das war nicht ganz so optimal, ja.
Also schon bei der Schilderung klingt das echtig. So mal echt sagen, ja.
Ja.
Sag mal, weil du das vorhin gesagt hattest, ich probiere mal eine 3000 Hindernis aus und dann tat mein Fuß weh. Da habe ich mich gleich wieder erinnert, dass Lehrmeier ja hier erzählt hat, dass es ihr sehr wichtig ist, wenn du dabei bist, weil ihr beiden sehr gut befreundet seid. Wie kam denn das zustande? Weil Löningen und Berlin ist jetzt nicht direkt nebeneinander.
Ja.
Aber irgendwann habt ihr ja gemerkt, okay, wir beiden passen gut zueinander und das passt, wenn wir gemeinsam auf Wettkampfreisen sind. Ja.
Das hat sich 2019 im Trainingslager in Dahlstrom, sage ich mal, wirklich durch Zufall eigentlich ergeben. Ich bin damals noch bei André Höhne gewesen und wir haben 2 weitere Hindernisathleten gehabt mit Liane Weidner und Turit Gers. Und genau, Lea hat damals noch bei Beate trainiert, Beate Konrad und eigentlich halt so für sich alleine, hatte damals auch noch in Hamburg gewohnt und wollte sich halt einfach einer Gruppe anschließen, was Trainingslager betrifft, ist mitgefahren und ja, ich habe sie am Flughafen kennengelernt und eigentlich haben wir uns ab Sekunde 1 blendend verstanden und haben dann eigentlich so das gesamte Trainingslager zusammen trainiert, jede freie Minute verbracht und seitdem sind wir eigentlich, ja, würde ich schon sagen, ein Herz und eine Seele und freuen uns immer wieder, wenn wir uns dann wiedersehen, ja.
Ist sie auch bei der Meile gelaufen in Boston?
New York.
In New York, genau, da ist sie auch gelaufen.
Ja, nee, das hatte ich doch in Erinnerung, ja, dass ihr da beide gelaufen,
genau,
seid. Ne?
Richtig. Ja,
ne? Ja. Das ist ja dann, also das ist ja auf jeden Fall auf der sportlichen Seite dann so eine kleine Belohnungsgeschichte. Ne? Es ist jetzt nicht so der super ernsthafte Wettkampf, wo man sich jetzt vorher irgendwie mental 3 Wochen drauf vorbereiten muss. Obwohl er natürlich extrem schnell gelaufen,
ja,
wird. Ne? Also
ist
da geht es sofort.
Boah, das,
ja,
war,
ja,
das
ja,
war
sehr gut besetzt. Ja.
Das war sehr heftig.
Aber das ist ja,
ja,
ist ja so raus aus diesem klassischen Wettkampfgeschehen. Mhm. Du hast gesagt, Kühlmeile, ne? Props an Max Torwirth, der das ja maßgeblich mit organisiert hat. Das ist halt, hat noch nicht ganz den Status von New York, aber fast schon.
Ne? Also es waren dieses Jahr, glaube ich, auch echt einige internationale Leute.
Ja, ja, sehr gut.
Ja, ich
das
meine,
ist schon, finde ich, ein krasser Step gewesen.
Absolut. Ich meine, bei den Männern wurde mal ein Weltrekord gelaufen von Elliot Giles, ja. Das ist schon ordentlich, ja.
Ja. Wie war das dann? Dann kommt man nach New York, VIP, roter Teppich, 5 Sterne plus.
Da kriegt man plötzlich mal mit, wie es den ganzen Marathonläufern sonst immer geht.
Ja, getragen zum Start.
Ja, also es war schon richtig cool, muss ich sagen. Also klar hatte ich das auch schon, dass ich zu einem Wettkampf jetzt immer mal die Ehre hatte, irgendwo hinzufliegen, aber halt noch nicht so weit. Und dann halt wirklich für eine Straßenmeile dann nach New York fliegen zu dürfen. Ich war auch davor noch nie in New York, sprich, das war auch nochmal was ganz Besonderes für mich. Ja. Genau, also es war schon echt cool. Und dann halt auch, wie man dort einfach empfangen wird. Und die, ja, Organisatoren, die waren super nett und haben mich auch wirklich mit offenen Armen empfangen. Und ja, es lief dann leider auch nicht ganz so. Ich bin beim Einlaufen umgeknickt und hatte dann einen dicken Knöchel und hab dann gesagt, ich bin hier jetzt in New York. Ich werde jetzt nicht sagen, okay, ich laufe nicht. Aber ja, wie ihr auch gesagt habt, die ersten 400 sind wir halt in 60 angelaufen. Und da hat mein Knöchel dann irgendwann gesagt, oh, nee, gut. Ja, und dann bin ich eigentlich nur noch ins Ziel gejoggt. Das war dann leider nicht mehr der Abschluss, den ich mir erhofft habe. Aber ja.
Genau. Ja, all diese Kleinigkeiten, ja. Weißt du, deshalb ist das so spannend, jetzt mal da so hinterzuschauen.
Ja.
Ja? Und ist auch ganz toll, dass du das so offen schilderst und mit uns allen teilst, weil das ist dann die Wahrheit hinter einer Saison, wo nur PBs stehen und ein Finale bei Europameisterschaften und ein tolles Abschneiden und ein tolles Erlebnis bei Olympischen Spielen. Und das hat so viele Facetten und Ebenen und das ist schon was anderes, ne? Wenn man da mal genau reinschaut. Deshalb ist das ja so schön, dass wir hier ausführlich mit dir sprechen können. Lass uns noch mal ganz kurz auf die deutschen Meisterschaften zurückkommen, weil
schließt sich der Kreis sozusagen wieder.
Ja, da schließt sich der Kreis, genau. Ne? Am Freitagabend, also heute Abend, für alle, die das heute downloadet haben, da steht ihr beiden dann gemeinsam in der Startlinie, also Lea und du. Dann schaltet ihr mal ganz kurz für
9 Minuten
auf, jetzt kriegst du meinen Ellbogen um. Wie ist das dann? Und Lea ist ja schon eine unfassbar gute Zeit gelaufen.
Ja.
8:40, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
In Boston, ja.
Ja, also wie ist das, wenn ihr dann im Wettkampf gemeinsam seid? Weil so oft wart ihr, glaube ich, noch nicht gemeinsam im Wettkampf.
Eine 1500 sind wir mal gelaufen.
Siehste,
in
meine ich, ja.
Leverkusen. Da bin ich aber noch auf dem Niveau von 4:15 rumgegurkt, sag ich mal. Und Lea ist da in dem Rennen, glaube ich, 4:10 oder sowas gelaufen. Und das als nicht 1500-Spezialistin ist schon echt stark gewesen. Vor allem war das, ich weiß gar nicht, ich glaube, vor 2 Jahren gewesen oder, nee, vor 3 Jahren, 2022 war das. Genau. Dementsprechend haben wir jetzt noch gar nicht so die Erfahrung, irgendwie so zusammenzulaufen. Klar, die Kühlmeile, aber das war jetzt, würde ich jetzt auch nicht richtig,
anders,
genau,
ja,
war auch ein bisschen anders. Dementsprechend haben wir wirklich noch nicht so diese Erfahrung, wie es ist, wenn wir auch beide mal dann gerne um vielleicht auch den Titel laufen. Mal schauen, ja, genau.
Das stelle ich mir jetzt gerade reizvoll vor und freue mich schon ein bisschen drauf.
Ja.
Ja, cool, sehr, sehr cool.
Das heißt, wir können eigentlich, auf jeden Fall, wir müssen Programmhinweise noch geben, Ralf, damit natürlich ihr zu Hause, die heute, jetzt am Freitag, bestenfalls direkt um 5 Uhr, wenn diese Folge in der Früh online geht, euch schon mal anhört, wer ist Nele Wessel, und dann automatisch auch schon den Fernsehabend programmieren müsst. Wann wer überträgt wer, wo sieht man's?
Also wir es in Sportschau zeigen die gesamte deutsche Meisterschaft, inklusive Vorläufen und allem, was dazugehört, auf sportschau.de. Am Samstag gibt es auch noch einen Teil im Ersten. Das sind dann aber die vor allen Dingen die 60-Meter-Finals und solche Geschichten, also die Finals vom Samstag. Aber man kann auf sportschau.de, und das kriegt ihr ja über die Mediathek oder wie auch immer, könnt ihr das auch direkt auf euren Fernseher legen. Wir zeigen das Ding komplett. Also wer heute Abend gerne die 3000er anschauen will, und die werden, glaube ich, sowohl bei Männern als auch bei den Frauen wirklich spannend.
Und wer noch nicht genug hat nach wahrscheinlich heute dann trotzdem wieder mit Intro 90 Minuten Bestzeit-Podcast von Ralfs Stimme, der kann das ganze Wochenende Ralf eben hören. Das ist ja der große
Vorteil. Ja, ich mache ich ja mit Tim zusammen. Ich halte mich dann auch hin und wieder mal zurück. Kann ich auch mal ein bisschen reden. Ne? Und ihr könnt es ja noch schaffen, bis dahin selber noch laufen zu gehen.
Ja, absolut.
Und wenn ihr ganz verrückt seid, könnt ihr auch noch zweimal laufen gehen. Aber ich meine, gut. Ne?
Feel free.
Ja, genau so.
Ey, mega. Nele, vielen lieben Dank dir. Punkt 1 für deine Zeit und vor allem aber für, wie der Ralf hat schon gesagt hat, für deine Offenheit. Das hat echt viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich glaube auch, ihr zu Hause habt einen ganz guten Eindruck mal bekommen zwischen vermeintlichen, also Erfolgen und Ergebnissen, die das irgendwo auch sind, aber auch, was das alles bedarf, um das überhaupt zu bewerkstelligen. Das war ein total cooles und sehr ehrliches und offenes Gespräch. Das war großartig. Vielen Dank dir.
Vielen lieben Dank auch, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne. Wir verfolgen das. Also ich ja jetzt auch am Wochenende erstmal berufsmäßig, aber wir verfolgen das weiter. Sagen wir mal so, die Ladies, die jetzt in den letzten Wochen bei uns waren, die haben danach performt. Also kein
Druck. Ja, ne? Kein Druck. Das wäre natürlich krass, wenn das sich jetzt so einreihen würde.
Ja, das wäre natürlich
super. Da lief es bei vielen ziemlich gut, muss ich sagen. Ja.
Das wäre schön.
Nele, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Genau. Ja, ein bisschen Leichtathletik gucken, ein bisschen Rennen gehen.
Perfekte Mischung.
Macht was draus. Ja.
Passt auf euch auf. Bis nächste Woche in alter Frische, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.